Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcast. Zitat: Wir werden unseren Weg nicht verlassen. Generell wollen wir in die Richtung, wie wir zuletzt gegen Kiel gespielt haben, kündigte Hertha-Trainer Stefan Leitl vor der Partie in Magdeburg an. Ja, es sollte anders kommen, aber nicht im Ergebnis. Hertha verliert mit 0:1 gegen Magdeburg und ist somit seit 4 Spielen ohne Sieg. Wir blicken auf den enttäuschenden Auftritt und auf den generell verkorksten Saisonendspurt. Und das machen wir jetzt und let's go.
Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Marc. Ich führe heute wieder durch diese blau-weiße Fußballsendung. Die Folge 362 ist es, um genau zu sein. Wir wollen heute auf das Spiel gegen Magdeburg zurückblicken. Und wir, das bin natürlich nicht nur ich alleine, wie immer, sondern ich habe eben schon festgestellt, zusammen klingen sie wie ein beinharter italienischer Verteidiger. Marco und Bruno. Marco, finde ich übertrieben stark. Bruno, grüße dich.
Moin.
Und Marco, hi.
Hello.
Finde ich übertrieben stark. Naja, ich mach's kurz. Diese Folge wird wahrscheinlich auch gar nicht so lang, denn ich muss schon feststellen, um vielleicht mal so ein bisschen in die Meta-Analyse zu kommen, natürlich macht mir der Hertha-Base-Podcast nach wie vor riesigen Spaß. Und ich empfinde es, ihr merkt, da kommt gleich ein fettes Aber. Und das ist immer noch ein großes Privileg, damit jetzt auch ein bisschen Geld zu verdienen und alles schön und die Sonne lacht und so weiter. Und trotzdem merke ich in den letzten Wochen, und das merken ja auch, glaube ich, auch die Hertha-Fans an sich, ist ein bisschen zäh. Ist ein bisschen zäh, die Nummer. Deswegen, weil ich auch einfach merke, es ist schwer, noch neue Dinge zu erzählen. So ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, dazu werden wir natürlich nachher noch mehr Worte verlieren, aber ich muss das einmal irgendwie auch jetzt schon loswerden. Ich habe das Gefühl, alle befinden sich in so einer, also auf der einen Seite sind alle resigniert und auf der anderen Seite warten alle auf diesen Sommer und auf diese vielen angekündigten Veränderungen. Alles ist so ein bisschen auserzählt und das merken wir als Podcast natürlich auch so. Und kann man das Rad auch nicht neu erfinden. Wir versuchen natürlich heute trotzdem euch eine wunderbare Therapiestunde zu liefern, das wisst ihr ja. Aber auch heute wird wahrscheinlich die Phrase öfter mal fallen, wie ich schon mal gesagt habe, wie wir schon mal festgestellt haben, weil, naja, es dreht sich ein bisschen. Aber naja, erstmal zu den positiven Dingen, nämlich zum Beispiel zu unseren Patreon-Unterstützern. Nee, stimmt ja gar nicht. Zu den positiven Dingen, da können wir noch gar nicht hinzukommen. Wir müssen ja Stimmungsbarometer abfragen. Hallo, ja. Hallo. Marco hat eben schon so ein bisschen irritiert geguckt, weil der ist ganz heiß drauf, uns hier zu erklären, warum er plötzlich bei einer 7 landet.
nee, ich bin sogar runtergegangen. Ich war ja bei einer 4 letzte Woche. Ja, und bin jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wann, ob ich schon mal bei einer 3 war.
Aber das ist eine gute Frage.
Das ist auf jeden Fall auch mit ein Tiefpunkt. Also es ist halt schlecht. Und aber so wie du schon gesagt hast, ist es halt wie so ein langgezogener Kaugummi. Man hat jetzt auch nicht mehr so die neuesten Erkenntnisse. Man fühlt sich in gewisser Art und Weise auch bestätigt. Man hat auch ja so ein negatives Grundgefühl einfach jetzt die letzten Spiele gehabt. Klar, mit einzelnen Lichtblicken, aber wenn die dann nicht bestätigt werden, dann ja, weiß man auch nicht weiter.
Dann weiß man tatsächlich nicht weiter. Bruno, wo hast du dich eingetragen?
Ja, ich bin ja seit Wochen irgendwie konstant bei einer 3. Da passiert irgendwie weder nach oben noch nach unten viel. Klar, man könnte jetzt irgendwie enttäuscht sein, dass die Leistung aus dem Kiel-Spiel nicht irgendwie konserviert und wiederholt wurde, aber da hätte man ja irgendwie Hoffnung haben müssen, dass das passiert. Die hatte ich nicht, insofern bin ich jetzt auch nicht enttäuscht. Deswegen bin ich weiterhin bei einer 3, wie seit, ich weiß nicht, 5 Wochen oder so, keine Ahnung.
Ich war letzte Woche bei einer 3, muss jetzt aber sagen, mit diesem Spiel bin ich dann doch bei einer 2 gelandet. Wow. Also ich habe die 3 lange aufrechterhalten, aber wow, das war gar nicht gut. Das war wirklich gar nicht gut. Und man hat ja, ich habe ja versucht auch, so einen leichten Hoffnungsschimmer am Horizont zu zeichnen mit diesem Kiel-Spiel, als ich gesagt habe, ja, Ergebnis brauchen wir nicht drüber reden, aber fand schon, dass das an einigen Stellen nach was aussah.
Aber das ist ja auch richtig. Also wo fangen wir dann an, wenn wir jetzt dann, keine Ahnung, nicht mehr beeinflussbar sind von irgendwelchen guten Ansätzen oder guten Spielen? Also
ja. Zumal ich da mit meinem eigenen Credo oder brechen würde, weil ich ja schon immer wieder sage, selbst als es gut lief, habe ich ja gesagt, ich gucke vor allen Dingen darauf, wie es aussieht und ob sich da was bestätigt, ob sich da was entwickelt. Und ansonsten halte ich diese Ergebnisse für sehr wackelig. Das habe ich während der Siegesserien ja auch gesagt. Und da würde ich ja mit meinem eigenen Credo brechen, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, das lasse ich dann gegen Kiel, weil das Ergebnis schlecht war. Sondern dann werde ich auch sagen, wenn ich positive Dinge gesehen habe, das habe ich gesehen und ja, dieses Mal nicht so richtig. Und deswegen bin ich bei einer 2 gelandet. Passt auch ungefähr ein Stimmungsbarometer. Da steht bei einer 2,38. Das ist wirklich gar nicht gut. Ist aber, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, nicht der Tiefpunkt dieser Saison. Könnt ihr euch vorstellen, kleines Ratespiel, wann der erreicht wurde?
Boah. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es direkt am Anfang der Saison war.
Na, hätte ich auch gesagt.
Das ist schon mal richtig, ja.
Muss
also
ja
so nach dem 5. Spieltag.
Ja, es muss ja konstant schlecht sein. Also es kann ja nicht nach einem Spiel von, was weiß ich, 7 oder so abstürzen. Insofern hätte ich auch gesagt, irgendwie eine konstant schlechte Serie und da fällt mir jetzt auch nur der Saisonstart ein.
Also 5. Spieltag ist insofern richtig, weil es exakt vor dem 5. Spieltag war. Denn der 5. Spieltag war das 3:0 gegen Hannover. Aber davor lief es, wie es lief. Und da war es kurz vor dem Hannover-Spiel, stand die Nummer bei einer 1,91.
Wow.
Ich sag mal so.
Das ist verrückt.
Ja, da waren alle, glaube ich, wirklich komplett am Abgrund. Aber ich sag mal so, unerreicht ist, also es ist nicht, es ist möglich, das noch zu erreichen. Sagen wir mal so, weil du hast jetzt noch 2 Spiele gegen Teams von unten. Wenn du dich jetzt weiter so präsentierst, wie jetzt zum Beispiel gegen Magdeburg, dann reißt die Nummer, glaube ich, trotzdem nochmal.
Weiß ich aber gar nicht so sehr. Also es ist, glaube ich, in Kontext zu setzen, dass am Anfang der Saison natürlich viel, viel mehr auf dem Spiel steht.
Natürlich,
und wenn da
natürlich,
schon
klar.
Ein gewisser Negativtrend zu erkennen ist, dann ist es natürlich was anderes als jetzt, wo die Saison schon gelaufen ist. Deswegen war ich auch noch bei einer 4 letzte Woche, weil es ist so irgendwie auch ein bisschen egal. Klar will man einen guten Auftritt sehen und man ist natürlich trotzdem mit Herz dabei, wenn man irgendwie Hertha-Spiele guckt. Das lässt sich irgendwie nicht ändern. Aber trotz dessen muss man natürlich dann schauen, wie nachhaltig und wie weit man dann in die Zukunft schaut. Und das beeinflusst natürlich dann auch den Blick auf den Sommer, auf
total.
Die nächste Saison etc.
Total. So. Jetzt zu den positiven Dingen. Patreon-Unterstützung. Tobias Wölke, Thomas Verhohlen und Werner, Sie unterstützen diesen Podcast finanziell. Das freut uns immens, macht ganz viel möglich, wenn ihr das auch tun wollt. Und ja, so ein bisschen auch das unterstützen wollt, dass ihr selbst in den schlimmsten Phasen hier noch regelmäßig abliefern. Dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com/herterbase und lasst doch mal einen Euro da. Das würde uns total freuen. Und was ich auch noch es passt nicht so ganz zur Hausmitteilung, aber passt auch nicht ganz in Hertha-News, deswegen haben wir es hier platziert. Ich soll euch von Stadionsprecher Lukas Kloss ausrichten, dass das Spiel der ersten Frauen gegen Erfurt verlegt wurde. Und zwar auf den kommenden Sonntag auf 11 Uhr. Und das sehr wahrscheinlich im Amateurstadion. Da gibt es anscheinend also eine Restwahrscheinlichkeit, dass es doch woanders stattfinden wird. Aber Lukas war sich ziemlich sicher, dass es das Hertha-Amateurstadion sein wird. 11 Uhr, wie gesagt, am Sonntag. Dort können die Hertha-Frauen sowohl den Titel als auch die Aufstiegsrelegation fix machen. Und das passt auch insofern, um 13:30 ist ja dann im Olympiastadion wiederum das Heimspiel gegen Fürth. Also man könnte theoretisch sagen, nehmt doch einfach beides mit. Also schön um 11 Uhr die Frauen unterstützen und danach zum Hertha-Fürth-Spiel. Vielleicht seht ihr dann zumindest ein gutes Spiel an dem Tag. Das erhöht die Chance, sage ich mal. Also das wollte ich hier nochmal platziert haben. Wie gesagt, könnte ein historischer Tag werden, wenn Herthas Front tatsächlich da Regionalligameisterin werden. Steht auch schon fest, dass die Relegation gegen Saarbrücken, anderes Brück, stattfinden wird. Gegen die hat man, glaube ich, auch schon mal im Winter ein Testspiel gemacht. Da meine ich mich zu erinnern, weil man auch schon antizipiert hat, dass das dann im Frühling, Sommer was werden könnte. Also ja, schaut vorbei am Sonntag um 11 Uhr, Hertha Frauen gegen Erfurt. Und jetzt zu den Hertha-News.
Hertha-News.
Ja, und da kann man sich natürlich fragen, wie viel Newswert hat die Nummer tatsächlich? Denn das, was wir jetzt besprechen wollen, ist, dass die Zeit von Diego Demme bei Hertha BSC im kommenden Sommer enden wird, zum 30.06. Das hat er kurzerhand nach dem Magdeburg-Spiel selbst verkündet. Zitat, wir haben gesprochen, bei Hertha ist Ende. Ihr wisst selber, 2024 kam er sollte schon einen Sommer vorher kommen, sollte der Mittelfeldchef von Hertha BSC werden. Und ja, wir wissen alle, wie es dann gelaufen ist. Darüber können wir gleich sprechen. Vielleicht einfach noch mehr zu dem, was er letztendlich zu seiner Zeit bei Hertha gesagt hat oder auch zu dem Ende bei Hertha. Auch da zitiere ich weiter. Er sagte, diese beiden Rückschläge, da spricht er die beiden Kopfverletzungen an, waren entscheidend für die Zeit bei Hertha. Wenn ich gespielt habe, konnte ich ganz gute Leistungen abrufen. Aber es war von der Verfügbarkeit nicht so, wie es sonst in meiner Karriere war, wo ich zu 90% immer fit war. Ja, und genauso sieht es letztendlich auch Stefan Leitl. Er sagte, in den letzten Wochen der vergangenen Saison haben wir den Diego Demme gesehen, den wir gerne über 2 Jahre gehabt hätten, der ein Spiel stabilisiert und lenkt mit seiner fußballerischen Klasse. Leider ist er in diesem Jahr sehr häufig von Rückschlägen geplagt gewesen. Und Diego Demme sagt auch, also er lässt seine Zukunft so ein bisschen offen, denn er sagt, mal sehen, ob bis Sommer noch etwas Interessantes hereinkommt, sonst wird es vielleicht in Bielefeld mein letztes Spiel. Das wäre eine runde Geschichte. Lust habe ich aber auch schon noch irgendwie zu spielen, auch nach diesen beiden Kopfverletzungen, die nicht so geil waren. Ja, kann man unterschreiben. Ich würde gerne anders aufhören und auch das kann ich total nachvollziehen. Marco, wie blickst du denn jetzt auf diese Zeit? Weil man ist ja schnell da zu sagen, was für ein Flop und schlimm und was hat man sich da ausgedacht. Aber zeitgleich kann man ja eben nicht antizipieren, dass solch eine ungewöhnliche Verletzung mit solchen Schwindelproblemen dann diese Zeit so prägen wird. Wo befindest du dich da in der Bewertung?
Ja, total. Also es ist einfach so unglücklich, seine Zeit bei Hertha mit den Kopfverletzungen. Und du steckst ja da wirklich nicht drin. Kopfverletzungen, immer sehr sensibles Thema. Und da muss man einfach auf Nummer sicher gehen. Es bestätigt halt dann leider so kritische Stimmen, die von vornherein bei dem Transfer das gesagt haben, obwohl es nichts miteinander letztendlich zu tun hat, weil Kopfverletzungen, also das ist nochmal eine andere Nummer, als irgendwie körperliche Beschwerden zu haben, wie Knie, Knöchel, Hüfte etc. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass er seine Zeit bei Hertha den Hoffnungen, die man hatte, hinterherhinkt. Und das muss man auch so betiteln. Und letztendlich hat er der Mannschaft nicht so weitergeholfen, wie man es eigentlich erwartet hat. Und dementsprechend hat man ja auch niemanden Neues verpflichtet. Und dadurch ist dann immer wieder, wenn er sich zurückgekämpft hat, entweder ein Kaderplatz weg gewesen oder er konnte dann mal spielen, aber nie richtig in den Rhythmus kommen. Er hatte immer mal wieder Lichtblicke oder so, wo man gesehen hat, seine Qualität ist immer noch vorhanden. Beispielsweise der Pass in Köln, wo man sich noch dran erinnern kann, wo Fabi Reese dann sein Traumtor geschossen hat, aus der eigenen Hälfte irgendwie so das gesamte Mittelfeld überbrückt hat und da irgendwie die Vorlage gegeben hat. Es sind immer wieder so Spiele dann auch jetzt in der, war das Rückrunde gegen Dresden, Hinrunde gegen Dresden, wo er dann auch mit Seguin eigentlich ein sehr solides Spiel gemacht hat. Also es waren immer wieder Spiele dabei, aber halt nicht so konstant. Und das ist, glaube ich, was hängen bleibt, dass diese Inkonstanz von Diego Demme einfach diese Zeit von ihm bei Hertha geprägt hat, durch halt die Kopfverletzung. Und dementsprechend wurde er nie dem gerecht, was man eigentlich von ihm erwartet hat.
Ja, dazu kommt ist ja auch, dass man fast, also er war nur 2 Jahre da und trotzdem muss man fast 3 gebrauchte Jahre anschauen, denn er sollte, wie gesagt, im Sommer 23 kommen. Da hat Benny Weber alles drauf gesetzt, hat keinen anderen Sechser bis auf Buchalakis verpflichtet. Und so sah das Mittelfeld dann ja auch aus. In dieser ersten Paldada-Saison bestand das defensive Mittelfeld aus einem Buchalakis, wo wir auch wissen, naja, also die Nummer ist einfach nicht aufgegangen, wie man sich es gewünscht hat. Und dann hat da entweder ein Marton Dardai oder ein Pascal Clemens gespielt. Pascal Clemens in seiner allerersten Profisaison und Marton Dardai als Innenverteidiger. Das hat also auch diese Saison sehr beeinflusst. Dafür kann Diego Demme nichts, aber das passt ins Gesamtbild und gehört natürlich zu dieser insgesamten Personalie. Und dann eben diese 2 Jahre, die, ja, also ich habe schon öfter gesagt, natürlich kannst du keine Kopfverletzung in der Art antizipieren, aber du kannst antizipieren, dass ein 34-Jähriger, der irgendwie 2 Jahre bei Neapel gefühlt kein Fußball mehr gespielt hat, wegen irgendwas ausfallen könnte. Und dahinter nichts zu haben, das war zumindest in der letzten Saison, finde ich, ein riesiger Fehler. In dieser Saison muss man ja sagen, dass man mit Paul Seguin schon einen Spieler verpflichtet hatte, der diese Qualitäten von Diego Demme zumindest mit Ball ja schon abbilden kann.
Komplett, komplett.
Und das auch getan hat. Also bis auf diesen zu Beginn der Saison, wo Paul Seguin ja die Vorbereitung verpasste und deswegen schwerfällig reinkam, empfinde ich nach wie vor, dass Paul Seguin einer der besseren Transfers war in den letzten 2 Jahren. Sicherlich auch deshalb, weil das ein kompletter Trainertransfer war und du wusstest, das muss eigentlich funktionieren. Und trotzdem, finde ich, hat man da eine Art Backup schon geschaffen, aber natürlich nicht das Gesamtpaket Diego Demme bekommen, denn, das muss man ja auch sagen, dieser Part gegen den Ball, der fehlt Hertha auch in dieser Saison. Also dieser gelernte Sechser, der vor allen Dingen sehr gut gegen den Ball arbeitet, seine Position hält und so weiter, den vermisst man ja sehr. Und dieses Gesamtpaket sollte einem ja Diego Demme geben. Das hat man in den letzten 2 Jahren nicht gehabt und das trägt sicherlich dazu bei, dass in diesem gesamten Hertha-Team auch so ein Stück weit die Stabilität über diese 2 Jahre gefehlt hat. Und das muss man dann Diego Demme allein nicht anlasten, aber die Gesamtpersonalie ist einfach massiv unglücklich gelaufen. Bruno, hast du noch Gedanken zu Diego Demme?
Ich finde, sportlich habt ihr schon eigentlich alles gut zusammengefasst. Ich finde irgendwie diese ganze Verletzungsgeschichte so ein bisschen gruselig fast, weil so immer wieder mit so Schwindel- und Kopfproblemen auszufallen, also klar, wir sind ja nicht dabei, aber ich finde das irgendwie so von außen betrachtet, finde ich das erstmal gut, wie man damit umgegangen ist, im Sinne von, der wird einfach komplett rausgenommen und Gesundheit steht im Vordergrund. Das ist also gerade bei solchen Geschichten wirklich absolut wichtig. Insofern finde ich, also ich kann sehr gut verstehen, dass er so nicht aufhören will. Andererseits denke ich mir so, boah, also wenn das jetzt schon, also es geht ja, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt ging, fast ein Jahr mit den Kopfproblemen oder noch länger. Immer wieder.
Das habe ich gestern nachgerechnet für unseren Instagram-Beitrag zu dem aus. Er ist allein durch die Kopfverletzung oder Kopfverletzungen 227 Tage ausgefallen.
Ja, das ist halt verrückt. Und das ist dann vielleicht auch der Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht sagt mein Körper mir auch, dass Profisport jetzt nicht mehr der die Zukunft ist. Klar, also wie gesagt, Gesundheit immer absolut im Vordergrund, die ganze Geschichte für alle Seiten einfach super bitter. Ich finde es schwer, da irgendjemandem einen Riesenvorwurf zu machen, außer das, was ihr schon gesagt habt, dass da kein Ersatz dahinter geplant war lange. Bei dem 34-Jährigen sehe ich genauso. Also irgendwie im Idealfall wäre so eine Mischung aus Seguin und Jensen gewesen, also mit so einer, wir haben halt niemanden sonst im Kader, der so eine Giftigkeit in Zweikämpfen mitbringt, außer Loom vielleicht, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Genau das.
Genau deswegen hätte er sehr, sehr helfen können und insofern kann ich es gut verstehen, dass man ihn verpflichtet hat und auch so dahinterher war, auch wenn es im ersten Anlauf nicht funktioniert hat. Aber das so alternativlos zu machen, ist natürlich einfach planerisch nicht besonders weitsichtig.
Total. Und ich würde ihm auch wünschen, dass er nochmal anders aufhören kann. Vielleicht zieht er auch nochmal zurück in die, weiß ich nicht, also er kommt ja, glaube ich, aus Paderborn. Hat, glaube ich, auch schon mal für Bielefeld gespielt. Deswegen sagt er ja, dass das eine runde Geschichte wäre. Also dann würde er da quasi sein letztes Spiel machen. Und, er ist in Herford geboren. Genau, und kommt aus der Bielefeld-Jugend. Kommt aus Bielefeld-Jugend, ist dann von Bielefeld 2012 zu Paderborn gewechselt. In der Region liegt ja auch Verl und so weiter. Also vielleicht gibt es ja auch da nochmal eine Anschlussstation. Das wäre ja ganz nett. Vielleicht dann eben aber auch wirklich mit einem sehr gedämpften Erwartungshorizont. Vielleicht auch jemand, der dann eine zweite Mannschaft anleitet in der Regionalliga oder so weiter, wo er wirklich nur noch gefühlt keinen Zweikampf führen muss und nur noch die Bälle weit schickt. Das wäre doch eine ganz runde Sache. Aber ja, bei Hertha ist die Nummer wirklich gar nicht aufgegangen. Und das ist irgendwie ja auch Sinnbild für viele Hertha-Transfers in den letzten Jahren. Man kann dasselbe über John Anthony Brooks sagen. Der kam, der mit Erfahrung da stabilisieren sollte, der eigentlich so ein Leuchtturmspieler, glaube ich, in diesem Kader werden sollte. Eine Verletzung, 2 Jahre raus. Dankeschön für nix im Anführungsstrichen. Das ist schon wirklich eine bittere Nummer und das zieht sich bei Hertha irgendwie durch. Und das ist schon wirklich verrückt und eine der vielen Probleme, die Hertha in den letzten 1-2 Jahren mit sich herumschleppt. Aber gut, wir machen die Personalie zu und gehen in die Spielanalyse.
Spielanalyse.
Jo, Spiel gegen Magdeburg in Magdeburg, beginnend wie immer mit der Aufstellung. David Kownacki fehlte krank, deswegen stand Sebastian Gröning mal wieder im Kader. Hey, und er stand letztendlich sogar auf dem Feld. Also das hat man auch lange nicht mehr gesehen. Leon Jensen sollte aber weiterhin fehlen, obwohl mit Paul Seguin, Diego Lemme eben nicht, mit Paul Seguin, mit Kenneth Eichhorn und mit Mamusalum gleich drei zentrale Mittelfeldspieler ausgefallen sind, kam Leon Jensen nicht in den Kader. Also ich will nicht vorgreifen, aber es riecht schon massiv nach Abgang im Sommer. Also wenn selbst das nicht dazu führt, dass so jemand noch im Kader kommt, der seit Monaten mittrainiert, dann kann ich mir das nicht mehr anders erklären. Oder siehst du es anders, Bruno?
Nee, ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Also gerade wenn man, ich meine, das mit Diego Demme, dass der jetzt aufhört, wird er jetzt nicht eine Neuigkeit für die Mannschaft gewesen sein oder das Trainerteam. Insofern kann ich es nicht so richtig nachvollziehen, ihn jetzt mitzunehmen und sogar einzuwechseln, ja auch vor einem Pascal Clemens zum Beispiel, das ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema, über das wir sprechen können.
Auf jeden Fall.
Ja, weiß ich auch nicht. Also jetzt gerade in der Phase ist es ja eigentlich genau die Chance, so Leuten, die vielleicht so ein bisschen hinten dran sind, die Chance zu geben, sich auch in Spielen mal zeigen zu können. Es gibt ja auch Leute, die in Spielen durchaus besser spielen können, als sie es jetzt vielleicht im Training abrufen können oder
die mal einfach diesen Funken brauchen.
Genau, irgendwas gibt ihm ein bisschen Hoffnung, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch sehr frustrierend ist für Leon Jensen, irgendwie jede Woche im Training der wird sich reinhängen, der wird es ja jetzt nicht schleifen lassen, und dann nie berücksichtigt zu werden, boah, das muss schon irgendwie auch frustrierend sein, und dann nimm ihn halt mal mit und wirf ihm irgendwie 20 Minuten rein und lass ihn mal ein bisschen machen und dann, also das ist ja jetzt auch nicht, das ist ja keiner, der irgendwie aus der Regionalliga kommt oder so. Der hat ja auch am Anfang der Saison gezeigt, der kann auf dem Niveau spielen. Also
ja, also wir reden über jemanden, der bestimmt seine, weiß ich gar nicht, 150 Zweitligaspiele hat der bestimmt schon drin, oder?
Ja, voll.
Also,
und da, so wie du es gesagt hast, Bruno, also wenn man dann mit guten Leistungen, und ich meine, wir sind jetzt nicht beim Training dabei, aber wir haben ihn auch schon eine Hinrunde spielen sehen und da wurde er berücksichtigt und hat seine Minuten bekommen. Aber wenn dann sogar bei Ausfällen du keinen Kaderplatz bekommst, nicht mal Spielminuten sammelst, dann ist es so, ja, einfach für die Psyche, für generell die Motivation aufrechtzuerhalten, ist es eigentlich ein Bruch, also ein kompletter Bruch. Da wirst du dann nicht nochmal sagen, komm, ich werde jetzt hier diese Einheit komplett abreißen, sondern da wird man sich natürlich in Anführungszeichen gehen lassen, auch im Training, weil ob du jetzt gute Leistung bringst, dich anstrengst oder dann auch irgendwie vielleicht nur 50% gibst, ändern tut's nichts.
Hier einmal kurzer Faktencheck. Ich habe nachgeguckt, 82 Zweitligaspiele. Okay. Er hat relativ lange noch in der dritten Liga gespielt. Da sind es 110. Also sagen wir mal 200 Einsätze auf Profiniveau. So können wir es vielleicht zusammenfassen. Und ich glaube, gibt ja auch manchmal nicht sportliche Gründe, aber dann wäre meistens schon mal was nach außen gedrungen. So kennen wir das ja doch im Umfeld. Und ich finde es krass. Also wie gesagt, das muss ja einfach der Fingerzeig sein, dass man wirklich gar nicht mehr mit ihm plant. Und ich glaube nicht, dass da irgendeine Partei Motivation draus zieht, im Sommer die Nummer weiterzuführen. Und das ist ja schon eine sehr bittere Geschichte, wenn man überlegt, der hat ja eine komfortable Position beim KSC aufgegeben. Der war der absolute Stammspieler, um zu seinem Verein Hertha BSC zurückzukehren. Ist ja hier ausgebildet worden, der wollte unbedingt zurück. Das war was sehr Emotionales für ihn. Dann ist er einer der wenigen Lichtblicke am Anfang der Saison und dann laufen die, weiß ich nicht, nächsten 7 Monate, wie sie gelaufen sind. Das ist schon doll. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich die Personalie in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickeln wird. Aber auch da muss man auch nochmal die Frage stellen. Die Frage kann man auch bei jemandem wie Sebastian Gröning stellen, wurde da auch am Trainer vorbei verpflichtet? Das ist ja sicherlich auch ein Aspekt der ganzen Geschichte. Also ja, auch da sind wir wie bei Diego Demme beim Fazit. Unglückliche Nummer. Aber naja, wir wollen weitermachen, kurz mit der Aufstellung. Ich würde schon sagen, dass es eine leichte Überraschung war, dass Kevin Sesser für den gesperrten Seguin begonnen hat, weil ich mir das, ehrlich gesagt, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen, weil...
Das war ja auch das war ja eigentlich mein Guess, dass er so aufstellen wird, obwohl es eher unrealistisch sein wird.
Ja, solltest recht behalten, denn ich dachte nicht, dass man eine Doppel-6 so offensiv besetzen kann. Hat man aber dann doch getan. Sonst gab es keine Überraschungen im Kader, aber ich hätte beispielsweise eher halt mit einem Pascal Clemens gerechnet, der zum einen auch gefördert werden könnte. Da sind wir beim einen Punkt. Und zum anderen, naja, einfach die defensiv sichere Option ist, neben dem Cuisance, der ja auch die ganze Zeit vorne rumtanzt. Ich sage auch mal so, es sollte noch zum Problem werden, diese Personalentscheidung, wie ich finde zumindest. Soviel aber erstmal zum Personalspielzusammenfassung. Ja, also ich glaube schon, dass Magdeburg anzusehen war, dass sie auf der einen Seite müssen, auf der anderen Seite ja, aber auch nicht das Team sind, was vor Selbstvertrauen strotzte und Hertha nicht mehr so richtig musste, aber jetzt auch kein Team sind, die, naja, wo es läuft, wo es flutscht. Und deswegen war es von Anfang an, finde ich, kein Spiel auf einem sonderlich hohen Niveau. Es gab viele technische Probleme, oft nicht so ganz zusammenhängende Aktionen.
Der Rasen sah auch irgendwie sehr salbig aus.
Das stimmt, der sah gar nicht gut aus. Das stimmt tatsächlich, das trug dazu bei. Magdeburg versucht es von Anfang an vor allem über die schnellen Außen, also so ein besonderer Artig, Neuenberger, Druck zu entwickeln. Hertha versucht es wiederum, den Ball zu kontrollieren, hatte am Anfang relativ viel vom Ball. Sie nahmen sich aber in der Torgefahr letztendlich wenig. Also es entwickelte sich ein eher highlight-armes Spiel. Es gab in der 28. Minute durch Musonda eine brauchbare Chance. Ulrich zog eine Minute später ab. Der Ball landete am rechten Außenpfosten. Das war ein wirklich sehr gefährlicher Abschluss. Und viel mehr Spannung kam dann aber wirklich halt nicht auf. Also es gab dann noch in der 39. Minute eine Chance von Michel, der knapp vorbeiging. Und es gab einen Abschluss von Fabian Reese noch kurz vorm Halbzeitpfiff, einen Distanzschuss. Der war jetzt aber auch nicht unendlich gefährlich, sagen wir mal so. Ansonsten ist vielleicht noch zu erwähnen, dass Seevolk auch schon mal wieder mit dem Feuer gespielt hat, also schon mit Gelb dann noch in den Zweikampf zu gehen am Ende der ersten Halbzeit, wo man sich dachte, also vor allem 2 Minuten nach der ersten Gelben, wo man auch dachte, ja, also es gibt Schiedsrichter, die geben da Gelb-Rot, auch wenn es nicht wahrscheinlich ist, das war schon mal wieder typisch Deo, aber das war die erste Halbzeit. Der zweite Durchgang, ja, der sollte ein ähnliches Bild abgeben, Hertha mit etwas mehr vom Ball, mehr Spielkontrolle, Magdeburg, die ja sonst eigentlich sehr über die Dominanz kommen, haben sich jetzt eher ergebnisorientiert präsentiert, jetzt wo es wirklich ins Eingemachte geht in der Saison und die spielen nun mal noch gegen den Abstieg. Es gab eine Brekalo-Ecke in der 50. Minute, die verlängerte Gechter, aber Zukowski konnte dann noch klären. Kurz darauf gab es eine längere Verletzungsunterbrechung. Dio Seevolk musste vom Feld bei einem Sprint, wo er noch einen Angriff rettete, sich da in Zukowski so halb reinwarf, aber es war auch in meinen Augen, also viele Magdeburger forderten da eine, weiß ich nicht, rote Karte oder ähnliches. Für mich war es ein normaler Zweikampf. Er trifft ihn unten nicht. Ja, das fand ich in Ordnung, aber Dio Seevolk schaltete sich dabei selbst aus bei der Aktion. Zitat Stefan Neidl, es sieht nicht gut aus und es sah auch nicht so gut aus. Zwar konnte er dann irgendwann ein bisschen selber Gewicht drauflegen und selber laufen, aber viel Gewicht war es nicht. Und ich würde jetzt mal prognostizieren, den sehen wir in der Saison nicht mehr. Würde mich auf jeden Fall sehr wundern, aber vielleicht ist es nichts, was sehr in die Sommerpause reinstrahlt. Das wäre ja schon wichtig. Naja, Altschberger kam dann in der 54. für ihn rein. Ja, danach war Magdeburg deutlich besser, wie ich finde. Also die haben fast diese Unterbrechung für sich nochmal genutzt, so ein bisschen das Momentum verändert und in der 61. Minute sollte dann auch das 1:0 fallen. Sie überbrücken das Mittelfeld sehr schnell. Am Ende gibt es eine 1-gegen-1 Situation zwischen Neuenberger und Karbovnik. Karbovnik rutscht weg. Neuenberger hat dadurch sehr viel Zeit, den Ball in die Mitte zu bringen. Ernst sieht diese Hereingabe und lässt sie nach vorne abprallen, wo Ulrich dann aus 5 Metern per Abstauber das 1:0 machte. Bisschen Tor aus dem Nichts, aber irgendwie auch nicht, weil insgesamt Magdeburg schon die besseren Abschlüsse hatte, meiner Meinung nach zumindest. Aber dann war auch deutlich mehr Fahrt im Spiel. Also dann wurde es eher dieses offene Spiel. Zukowski traf kurz darauf zum vermeintlichen 2:0. Der Ball wurde aber aus dem Abseits gespielt. Das heißt, das Tor wurde zurückgenommen. In der 67. Minute gab es die vielleicht fast beste Möglichkeit in meinen Augen. Martin Winkler nach einer Vorlage von Lukas Schuler scheitert da an Reimann aus kurzer Distanz. Leitl war insgesamt aber nicht zufrieden mit der Phase, nahm einen Dreifachwechsel vor, eben genannter Gröning, eben genannter Demme und Kattenmacher ersetzten Sesser, Schuler und Kapitän Reese, über den werden wir sicherlich gleich nochmal ein paar Worte verlieren. Das führte auch insgesamt zu mehr Schwung. Hertha versuchte dann schon nochmal Druck zu entwickeln, hatte sehr viel vom Ball, aber gegen dieses massive 5-4-1, was es dann gegen den Ball war von Magdeburg, war echt nicht so viel zu holen. Also Torschüsse und vor allen Dingen Großchancen oder so waren Mangelware. Die beste Chance war vielleicht noch als Cuisance in der 83. Abschluss, aber Gröning im Weg stand. Das hätte durchaus gefährlich werden können. und einen Distanzschuss in der 90. setzte Cuisance dann noch über den Querbalken. So konnte Magdeburg am Ende diese knappe Führung über die Zeit bringen und wichtige Punkte im Abschiedskampf sammeln. Und wie gesagt, Hertha bleibt im vierten Spiel hintereinander ohne Sieg. Triste Nummer. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen ausführlicher reden. Marco, du lächelst schon. Wo würdest du denn bei dem Spiel ansetzen?
Naja, wir können erstmal vielleicht so den Bogen schließen von dem Kiel-Spiel.
Sehr gerne. Mhm.
Dass da nicht viel übrig geblieben ist. Also das Einzige, was übrig geblieben ist, dass man mehr vom Ball hatte, phasenweise.
Und dass man 0-1 verliert.
Und dass man 0-1 verliert, genau. Aber ansonsten, also wenig kreative Momente, viele Stockfehler. Also ich erinnere mich sehr gut an die Kontersituation, die Lukas Schuler dann, Lukas Schuler dann irgendwie 5 Meter im Rücken von Rehse spielt, wo man dann auch denkt, okay, das hätte schon auf jeden Fall eine gefährliche Situation dabei rumkommen können, wenn der Ball ordentlich gespielt worden wäre. Aber so, weiß ich nicht. Also man hatte das Gefühl, die Mannschaft wollte, aber es haben sich irgendwie auch nicht so die Lücken ergeben. Und dann also die Leichtigkeit hat einfach komplett gefehlt im Vergleich zum Kiel-Spiel. Und das bestätigt dann wieder auch die Stimmen, die dann sagen, ja, das ist dann mal ein Ausnahmespiel, wenn man da jetzt irgendwie Chancen kreiert. Und dagegen kann man ja gar nichts sagen. Also das ist ja das Schlimme, dass auch wenn man vielleicht dagegen irgendwie reden möchte und nicht alles schwarz malen möchte, sondern irgendwie vielleicht so den Kopf oben behalten möchte, dann gibt es halt trotzdem nicht viel Argumente zu liefern, die dafür sprechen, dass man sagt, okay, das ist nachhaltig und so wird es nächste Saison aussehen, sondern es bestätigt eher so dieses Auf- und Ab-Spiel und was man jetzt unter Leitl in den vergangenen Wochen gesehen hat, was man aber auch bei der Siegesserie, ja, war ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Also es war jetzt ja auch durchwachsen und auch diese 4 Spiele, die man gewinnen konnte oder aus 4 Spielen 3 Siege, 1 Unentschieden geholt hat, jetzt in der Rückrunde gegen Münster mit dem Sieg beispielsweise, war das dann eher, kann man vielleicht besser einordnen, dass es dann eher ja glücklicher zustande gekommen ist, die Punkteausbeute, dass man nochmal so ein bisschen Hoffnung hatte. Was man natürlich nicht wegdiskutieren kann, ist die Chancenverwertung bei dem Kaiserslautern-Spiel und dem Kiel-Spiel, was ja letztendlich auch gut ist, aber im Gesamtkontext ist es dann einfach trotzdem enttäuschend. Und dass man mit Hoffnung in das Spiel geht und dann trotzdem dann irgendwie enttäuscht da rausgeht, in so einer Saisonphase, wo es eh um nicht mehr viel geht, ist es ja alles im Allem einfach sehr, sehr trist und bestätigt eigentlich immer mehr die negativen Stimmen gegenüber die Entscheidung von Görlich, gegenüber dem Trainerteam, die Spielausrichtung, einzelnen Spielern, Aggressivität, Intensität und Kreativität, was so das Offensivspiel angeht. Und es wurde noch deutlicher, dass man einfach der Abschlussspieler fehlt halt komplett, der in irgendeiner Weise auch mal Bälle besser festmachen kann. Also manchmal ist ein Lukas Schuler so über den Ball gestolpert und klar, er hat ab und zu mal ein paar Laufwege angeboten, aber das ist dann halt eine von 5 Komponenten, die du als Stürmer Nummer 1 mitbringen musst. Und dann kann man vielleicht auch, er hatte ja unter der Woche ja auch ein Interview gegeben. Ich weiß gar nicht, wo, bei welchem Medium.
Rate mal, wer das Interview transkribieren durfte.
Ah, RBB. Ja, ich habe es nur auf den Slides gesehen, aber ich wusste nicht, ob das auch beim RBB stattgefunden hat. Ja, und da hatte er sowas,
Soll ich es zitieren?
Ja, zitiere es lieber nicht, dass ich jetzt irgendwelche falschen Worte im Mund lege.
Gib mir eine Sekunde, dann gebe ich dir das sofort. Warte. So, wo ist der gute Mann denn da? So, ich zitiere ihn und zwar, wo ist denn das?
Ja, auf jeden Fall, ich kann es ja so ein bisschen überbrücken.
Ich hab's.
Sehr gut.
Er wurde nämlich gefragt in dem Interview, Tavia Kunze hat das Interview geführt fürs Radio und dann bringen wir ja immer ja auch für online halt die verschriftliche Version. Und er wurde gefragt, wie er seine Saison bewertet oder quasi seine und Herthas. Und Zitat, ich bin grundsätzlich zufrieden und zugleich auch nicht. Es ist ein zwiegespaltenes Gefühl. Vor der Saison konnte man viel lesen, auch zu meiner Person. Es war unter anderem von einer Laie die Rede. Viele hatten mich schon abgeschrieben. Ich war Stürmer Nummer 3 in deren Köpfen. Dann ist es für viele ein wenig anders gekommen. Ich hatte nie vor, wegzugehen. Ich hatte die Schwierigkeit, dass ich durch eine langwierige Verletzung die Vorbereitung in den ersten Spielen verpasst hatte. Ich hatte Nachholbedarf, musste erstmal reinkommen. Das ist mir allerdings auch gelungen. Auch wenn man als Offensivspieler nie komplett zufrieden ist, weil die ein oder andere Großchance daneben geht. Ich trainiere und arbeite viel. Es ist ein langfristiger Prozess. Das Trainerteam spürt, glaube ich, diese Verbesserung.
Ja, und das ist dann halt unglücklich, wenn es dann wieder ein Auftritt ist, der auf der tiefer gehenden Ebene, also was so Laufwege oder beziehungsweise Ballkontrolle, Annahme, Spielverständnis, generell Pässe angeht, Ball festmachen, dass das Werte sind, wo er auf jeden Fall sich verbessern muss, um in irgendeiner Weise auch Teil des Kaders nächste Saison zu sein oder also für mich geführt dann auch irgendwie die Chance zu haben, Stürmer Nummer 1 zu sein. Er hat Tore gemacht für Hertha und das hat man vielleicht wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Das muss man ihm zugutehalten, dass er da auf jeden Fall eine höhere Torausbeute jetzt kreiert hat, als man ihm vielleicht zugetraut hat. Aber alles tiefergehend ist halt nicht so stimmig. Und das hat man jetzt, finde ich, auch wieder bei dem Spiel gesehen. Es fehlt halt auch ein Bandspieler, es fehlt ein... Also, ist natürlich sehr, sehr, sehr hochgegriffen, aber wenn man sich einen Kane anguckt, was als Stürmer möglich ist und dass man die Qualität natürlich in der zweiten Liga und auch in der ersten Liga, muss man nicht drum rumreden, nicht so auf den Platz bringt, wie es ein Kane bringt, ist es trotzdem sehr ernüchternd, wenn man einen Stürmer hat, der eigentlich nur in Kontersituationen oder vielleicht bei einem Steckball in Szene gesetzt wird, aber sonst drumherum eigentlich komplett aus dem Offensivspiel verbannt wird, weil er einfach nicht die Qualität mitbringt, die es braucht.
Ja, dann nehmen wir das greifbarere Beispiel für Hertha. Man hatte vor 2 Jahren Haris Tabakovic.
Ja.
Und dahingehend ist das Downgrade schon massiv. Es geht hier nie darum, einzelne Spieler anzugreifen. Das ist ja logisch. Die Kritik ist ja dann eher immer auf die Verantwortlichen gerichtet, die diesen Kader zusammenstellen, weil die Spieler selbst werden alles aus sich rausholen. So. Aber die Frage ist, es ist halt undankbar, dann plötzlich Stürmer Nummer 1 zu sein. Das liegt aber eben, oder was heißt undankbar, für den Spieler ja auch irgendwie nicht. Du hast ja dann die Chance, aber was ich sagen will, die Kritik unsererseits richtet sich selten an den Spieler selbst.
Ja,
das voll. Kann nur der Fall sein, wenn man offensichtlich sieht, dass er nicht alles gibt oder so. Dann kann man sich an den Spieler wenden. Alles andere betrifft die Verantwortlichen. Und deswegen, das möchte ich vor dem nächsten Satz sagen, es ist ein riesiges Problem für Hertha BSC, dass Lukas Schuler fast schon verdientermaßen Mittelstürmer Nummer 1 ist. Von einem selbsternannten Aufstiegskandidaten oder jemandem, der ambitioniert ist, aufzusteigen. Denn Lukas Schuler fehlt es, das hat dieses Spiel nochmal gezeigt, an so vielem. Was Lukas Schuler gut kann, ist, Laufwege in die Tiefe anzubieten und er hat ja dann auch das Tempo, diese Bälle zu erlaufen. Das würde ich sagen, ist die größte Stärke von Lukas Schuler und das macht ihn zu einem brauchbaren Konterstürmer und zu einem brauchbaren Joker. So. Aber worin Lukas Schuler wirklich nicht gut ist, ist zum einen seinen ja guten Körper gut als Wandstürmer einzusetzen. Der ist 1,90 groß, der hat durchaus ein Kreuz und das fühlt sich nie so an.
Komplett.
Es fühlt sich nie so
keine,
an,
als hätte er nicht so diese Robustheit oder Körperspannung im Zweikampf.
So, also es gibt bei Calcio Berlin oft diesen Satz, der spielt kleiner als er ist oder er spielt größer als er ist. Und Lukas Schuler spielt kleiner als er ist. So, weil du nicht das Gefühl hast, da steht ein 1,90-Koloss. So. Das heißt, er ist schon mal, also zum einen finde ich, er ist auch im Kopfballspiel nicht gut, weil er ein völlig falsches der hat eine völlig falsche Wahrnehmung, wann er hochzusteigen hat. Der hat kein gutes Timing. Also er erwischt Kopfbälle ganz oft nur noch so als Reflektor. Aber er bringt da keine Kontrolle mehr in den Kopfball rein. Sowohl in Kopfballablagen, wenn der Ball beispielsweise lang von Tjaak Ernst kommt, oder wenn er eine Flanke verwerten soll. Das hast du auch in dem Moment gesehen, an der besseren Chance in diesem Spiel, Reze flankt von links, Lukas Schuler köpft und der Ball dreht sich so halb weg um den rechten Pfosten herum. Da ist null Schärfe noch drin. So, weil er irgendwie nicht dieses Timing hat. Er drückt Kopfbälle nie. So. Seine beste Szene im Spiel ist ganz klar, wo er die Szene von Martin Winkler vorbereitet. Da steht er mal gut, schneller Blick nach rechts, gut temperierter Ball, zack. Das war einer der besten Momente in der gesamten Saison von Lukas Schuler als Wandspieler. Das muss man so sagen. Und dazu kommt dann halt noch dann die fehlende Chancenverwertung. Und das alles macht Lukas Schuler zu keinem angemessenen Stürmer Nummer 1 für Hertha BSC. Und wie gesagt, dafür kann der Mann nichts. Aber wir reden jetzt auch von einem 27-Jährigen. Da kommt halt auch nicht mehr viel. Er kann sicherlich noch ein bisschen seiner Spielintelligenz arbeiten. Entscheidungsfindung, wir sehen, dass gute Mittelstürmer heutzutage teilweise wirklich noch reifen und die teilweise noch mit 35 richtig gut sein können. Also Mittelstürmer altern aktuell im modernen Fußball gut. Aber er kommt ja auch sehr über seine Dynamik. Und die wird er irgendwann ja auch verlieren. Jetzt um Gottes Willen noch nicht. Er ist jetzt in dem Sinne in seiner Prime, was den Körper angeht. Aber das ist ein Riesenproblem und zeigt sehr, dass man im Sommer Dinge falsch eingeschätzt hat. Eigentlich schon auch da wieder schon im Sommer von vor 2 Jahren, als es darum ging, einen Ersatz für Tabakovic zu finden, der zwar dann spät im Sommer gewechselt ist, wo man aber auch gesagt hat, ja, passt schon. So. Und das ist ein Riesenproblem und das hat sich in diesem Spiel nochmal gezeigt, dass Hertha auch um Durchschlagskraft zu entwickeln und bessere Torchancen oder dass die drölfte Flanke von Fabi Reese in den Strafraum kommt, dass da ein geeigneter Stürmer fehlt. Weil das war ja das Geheimrezept in der ersten Saison in der zweiten Liga unter Pal Dardai. Fabi Reese konnte Tabakovic immer finden. Und den hast du nicht mehr. Und du findest auch nicht jede Saison einen Haris Tabakovic, aber fast jeder Zweitligist, zumindest in der oberen Tabellenhälfte, hat einen besseren Stürmer gefunden für sich. So. Und Magdeburg mit Zukowski übrigens auch. Und das war vorher ein Rechtsverteidiger. Also Dinge sind möglich. aber nochmal generell zu dem Spiel. Ich fand, dass der Kicker sehr passend geschrieben hat. Das Spiel legte Herthas Kardinalprobleme gnadenlos offen. Doppelpunkt, in der Defensive den Hang zur Lethargie in Schlüsselmomenten und mit Ball eine fast auf die Spitze getriebene Harmlosigkeit. Und ich lege jetzt nochmal die Plattform und dann kannst du gerne, Bruno, auch was zu dem Spiel sagen. Denn Stefan Leitl äußerte sich ja auch nach dem Spiel, logischerweise. Und ich finde, das war ein fast erfrischender Umgang mit diesem Spiel, weil wir, glaube ich, öfter hier schon die Situation hatten und uns gefragt haben, wie mit schlechten Auftritten teilweise umgegangen wird, ist fast das größere Problem, weil daraus eben keine Ambition und keine Lernfähigkeit zu lesen ist. In dem Fall kann man immerhin sagen, immerhin waren sie sauer. Und Stefan Leitl, ich zitiere ihn hier auch nochmal, ich bin heute richtig angefressen, ich muss aufpassen, was ich hier jetzt sage. Für ihn sei beispielhaft das Gegentor, da fehlt mir es komplett an Intensität und Einstellung, den Rückwärtsgang einzulegen. Danach sei seine Mannschaft ein bisschen aufgewacht, man hat ein bisschen Aufwachen, Zitat, reicht nicht. Wir müssen uns an die eigene Nase packen, so wird es schwer, in den letzten beiden Spielen zu punkten. Und auf die Frage hin, ob es ein Donnerwetter unter der Woche geben wird, meinte er, es ist schon in der Halbzeitpause lauter geworden und das wird es definitiv geben, Zitat, so wird sich meine Mannschaft nicht mehr präsentieren. So deutliche Worte von Stefan Leitl gegenüber seinem Team hat man selten gehört. Viele in den Kommentaren ätzen natürlich so ein bisschen in die Richtung, na, es fällt ja am 32. Spieltag ja früh auf, aber jetzt ist es, wie es ist und er sagt es immerhin. Was machst du mit den Worten, auch gepaart mit deiner Bewertung des Spiels?
Ich fand es auch erfrischend, endlich mal so deutliche Worte zu hören, weil es war ja schon auch, also nicht nur bei Stefan Leitl, sondern bei allen Verantwortlichen irgendwie so ein Hang zum ach naja, so schlimm ist es nicht und guck doch mal das Kiel-Spiel, was man ja auch schon irgendwie als Hertha-Fan zum 500. Mal irgendwie gefühlt durchgemacht hat.
Und ich kann übrigens auch da nochmal ganz kurz, ich kann immer noch verstehen, bei allen innerlichen Argumenten sieht es nicht gut aus, eine 0-1 Heimniederlage gegen ein abschiedsgefährdetes Team als Paradebeispiel dafür zu nehmen, wie man in Zukunft spielen möchte. Das ist auch kein guter Look.
Ja, also stimmt natürlich. Andererseits war es halt spielerisch einfach eine andere Leistung als was wir 90% der Saison gesehen haben.
Ich sag nur, damit wirst du, weil Menschen manchmal nicht in dem Detail gerade reingucken und Fans, und das ist ja auch okay, damit kannst du Leute auch nochmal verlieren, weil die sich sagen, ach, jetzt soll eine Niederlage. Ich habe letzte Folge ja sehr viel Zeit darauf verwendet, zu erklären, warum ich das Spiel gut fand. Trotzdem, rein kommunikativ,
Ja, aber ich meine, was bleibt einem sonst übrig für ein Spiel, als das, um sich drauf aufzuhängen? Ja, dieses, so wird sich meine Mannschaft nicht mehr präsentieren, hat mich dann wieder so ein bisschen, das finde ich erstmal gut, dass wenn man das eine Aussage gibt, woran man sich messen lassen kann. Andererseits glaube ich da halt nicht dran. Also so wie ich diese Mannschaft jetzt kennengelernt habe in dieser Saison, kann ich mir nicht vorstellen, dass die nächsten beiden Auftritte jetzt irgendwie völlig anders aussehen. Ich finde es auch so, also diese ganze Reaktion auf das Spiel, ja, also es stimmt natürlich alles, was er sagt, aber es ist ja auch nicht anders als die letzten 5, 6 Spiele, abgesehen von Kiel vielleicht. Und es gab schon so viele Momente, wo das alles angebracht gewesen wäre. Und also schön, dass es jetzt passiert, aber jetzt ist es halt auch so ein bisschen, also ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist jetzt zu spät und was soll das am 32. Spieltag. Ja, und auch, also er sagt so, nach dem Gegentor sind wir ein bisschen aufgewacht, das würde ich so nicht mal unterschreiben. Ich finde, Magdeburg hat dann einfach gesagt, okay, hier, macht mal. Und wir stellen uns hinten rein. Wir wissen, ihr findet keine spielerischen Lösungen oder sehr selten. Und das stimmte dann ja auch. Also du spielst dagegen eine der defensiv schwächsten Mannschaften der Liga, hast gefühlt die ganze Zeit um den 16er rum den Ball und es passiert nichts. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie so richtig Druck aufkommt. Also ich erinnere mich an zig Spiele, wenn Hertha irgendwie 1-0 geführt hat und in den letzten Minuten nur noch hinten drin stand und man hatte einfach Angst, dass da irgendwas passiert, weil der Gegner so viel Druck gemacht hat. Und das Gefühl hatte ich jetzt andersrum überhaupt nicht. Es gab so einzelne Momente, so dieser eine Diagonalball von Dardai auf Cuisance, der dann drüber schießt aus der Drehung. Das war irgendwie ein sehr guter Ball, aber das ist so eine komplett individuelle Situation und da ist nichts mit irgendwie System dahinter.
Ja.
Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie Leute eine Idee an die Hand bekommen, wie wir zu Chancen kommen wollen. Und ja, okay, Lukas Schuler ist sicherlich kein guter mitspielender Stürmer, aber da kann man ja auch drum rumplanen. Also du hast da so viel Qualität auf dem Platz mit Cuisance, mit Sessa, mit Regalo, mit Rehse. Es ist ja fast eine Kunst, mit diesen Leuten auf dem Platz keine Chancen zu kreieren. Also das muss man erstmal schaffen als Trainerteam. Und ich weiß auch nicht, also ich finde, viele Spieler sind sogar bemüht. Also ich würde denen gar nicht absprechen, dass sie es nicht versuchen. Also gerade so Cuisance und Brekalo fand ich, die waren viel unterwegs. Ja. Brekalo ist fast 12 Kilometer gelaufen. Wir haben 7 meisten von allen Spielern in der zweiten Liga im Spieltag. Aber wenn da nichts irgendwie abgestimmt ist aufeinander und irgendwie eine Idee da ist, wie wollen wir zu Torchancen kommen, dann geht es halt nur noch über individuelle Klasse und irgendwie Blitzmomente von 1, 2 Spielern oder Konter, aber wenn sich Magdeburg dann hinten reinstellt und das nicht zulässt, dann passiert da halt gar nichts mehr. Mir ist auch aufgefallen, dass das jetzt zum zigsten Mal sowohl Trainer als auch Spieler vom Gegner nach den Spielen sagen, ja, die individuelle Qualität von Hertha und da hatten wir Respekt vor und blablabla, das hat noch nie irgendjemand gesagt, ja, die haben so eine klare Idee, wie sie Fußball spielen wollen und da gibt es eine Struktur und wir mussten uns darauf vorbereiten. Es war immer nur individuelle Qualität und vielleicht Konter. So, und so fühlt sich das für mich auch an, wenn ich so ein Spiel gucke. Und es ist einfach wahnsinnig frustrierend. Also klar, irgendwie defensiv war es wieder größtenteils in Ordnung, aber dann hast du
gegen ein Team, was auch nichts wollte, dieses Offensiv.
Dann hast du diesen einen Moment, wo du pennst und ja, Kabovnik sieht da wirklich maximal unglücklich aus bei dem Gegentor. Also er rutscht halt weg. Und ja, irgendwie im ersten Moment dachte ich auch so, Ernst könnte das irgendwie anders lösen. Dann in der Wiederholung würde ich ihn da vielleicht sogar ein bisschen rausnehmen, weil es einfach sehr viel Pech, dass der Ball dann da genau in Magdeburg landet. Aber das kannst du dir halt nicht erlauben, wenn du es nicht schaffst, selber Chancen zu kreieren und sie dann auch zu nutzen und Tore zu schießen. Ich meine, wir haben jetzt in 4 Spielen ein Tor geschossen, glaube ich, und das war dieser Nachschuss-Elfmeter. Sonst
nichts aus dem Spiel.
Ja, es ist verrückt. Also, und man kann ja nicht mal sagen, dass der Druck zu groß ist, weil sie irgendwie aufsteigen müssen oder so. Der Druck ist ja völlig raus.
Also, deswegen habe ich das Argument auch nicht gelten lassen, dass das in dem Sinne ein psychologisches Problem war, denn auch ohne Druck hat der Fußball ja genauso ausgesehen. Ja. Er war vielleicht einfach an gewissen Stellen glücklicher, aber das ist nicht das Problem dieser Mannschaft. Das Problem dieser Mannschaft ist ein zum einen nicht gut zusammengestellter Kader und individuell auch überschätzte Spieler an gewissen Stellen, würde ich sagen. Also da gibt es auch viel, was vom Namen lebt, glaube ich. Und wenn man dann da wieder bei den tiefer liegenden Zahlen sich das anschaut, sieht man, nee, also ein, sage jetzt mal doof gesagt, ein Innenverteidiger von Elversberg ist nicht schlechter. So. jetzt mal als Beispiel genannt. Und das andere ist, dass, wie gesagt, den Spielern gefühlt nicht genug an die Hand gegeben wird. Es gab auch so eine Szene, ich weiß nicht mehr, in welcher Minute das war, da hatte Hertha einen aussichtsreichen Umschaltmoment, glaube ich, und Brekalo spielt in die Tiefe und sowohl Winker als auch Schuler rennen in die Tiefe. Und keiner bleibt aber da, um den Ball anzunehmen, um sich entweder aufzudrehen oder dann selber zu gehen, sondern beide gehen in die Tiefe und rennen in denselben Raum. Und da dachte ich so, also zum einen wird sowas nicht trainiert, dass du quasi auch da wieder, du brauchst gegenläufige Bewegungen in dem Moment. Und zum anderen, wenn das schon nicht trainiert ist, warum gibt es keinen der beiden, der in dem Moment die Entscheidungsfindung hat, zu sagen, er wäre cleverer, wenn ich vielleicht bleibe. So, und das ist teilweise so doof. Und man nimmt sich so viel auch selber, ohne dass der Gegner in dem Moment sich super gut verteidigt hätte. Ich habe das Spiel ja nicht live gesehen. Ich habe mir das heute früh angeguckt, weil am Sonntag hatte meine Freundin Geburtstag, da waren andere Dinge wichtiger. Und ich hatte ja natürlich aber die Nachrichten gesehen und so und habe fast noch Schlimmeres erwartet, aber trotzdem war es einfach wirklich kein gutes Fußballspiel. Ich fand die ersten 15 Minuten noch annehmbar. Da hatte Hertha zum einen gute Pressing-Gegenpressing-Momente und man hat es versucht, durch die Mitte zu lösen. Da hatte man viele Spieler in Ballnähe, hat Halbräume besetzt. Da ist auch nicht super viel passiert, aber das hatte noch eine Struktur. Und die ist aber mit jeder weiteren Minute weggebrochen. Und dann kann das keine so gute Struktur sein. Und das haben wir auch immer wieder besprochen. Hertha hat Phasen in Spielen. Aber diese Phasen dauern maximal 20 Minuten und dann ist die Nummer durch. Und das spricht auch nicht dafür, dass das in die Spieler eingesickert ist, was da gespielt werden soll. Auch da kann man die Frage stellen, sind das dann die richtigen Spielertypen? Weil die kehren dann immer wieder zu den eigenen Mustern zurück und diese Muster sind vielleicht aber andere, als der Trainer es will. Da sind wir wieder bei, ist die Idee von Trainer und Kader abgestimmt und so weiter. Und das ist ja die Wette ein Stück weit, die Peter Görlich jetzt im Sommer eingeht, zu sagen, wenn der Kader jetzt besser zusammengestellt ist in irgendeine Richtung, dann wird man sehen, dass Stefan Leitl das kann. Das ist ja die Wette, die quasi gerade eingegangen wird. Abseits des finanziellen Problems, dass der Mann halt Vertrag hat und man vielleicht auch nicht die Option hatte, da jetzt zwei Trainer zu beschäftigen geführt. Und boah, ich bin nach wie vor, wir haben es damals besprochen, in der Folge, nachdem das verkündet wurde, dass es mit Stefan Leitl und Benny Weber weitergeht, ich bin nach wie vor sehr skeptisch, besonders nach so einem Spiel, besonders wenn so ein Kiel-Spiel nicht ansatzweise reproduziert werden kann. Und ich habe das Gefühl, aus so einer emotionalen Ebene, dass auch diese letzten Spiele jeglichen, wenn überhaupt noch vorhandenen Kredit für den Sommer auffrisst. Also lass die ersten zwei, drei Spiele der neuen Saison ähnlich aussehen wie jetzt. Dann steigen dir alle aufs Dach. Dann ist sofort maximal Druck und dafür müsst du nicht mal den Aufstieg ausgerufen haben als Ziel. Sondern du hast ja nur versprochen, dass du jetzt eine gewisse Art von Fußball spielen möchtest. Dafür soll Hertha BSC stehen und so weiter. Da ist kein Kredit mehr vorhanden, wenn die letzten Spiele jetzt, also und der war bei vielen sowieso schon lange nicht mehr vorhanden, aber selbst die letzten, wenn die letzten Spiele so aussehen, werden sagen, ja und wofür jetzt personelle Kontinuität? Wo, weshalb? Und die Mannschaft und dieser Fußball, die sind schon so lange auserzählt und ich habe das Gefühl, dass allmählich sich auch alle, also ob verantwortliche Fans, Spieler, die reiben sich gerade so richtig schmerzhaft auch an dieser Saison auf. Und aus eigentlich allen quält so eine tiefe Unzufriedenheit heraus. Und Lukas Schuler sagte nach dem Spiel selbst, es hat an allen Ecken und Enden gefehlt, wir spielen keinen schönen oder effektiven Fußball. Das ist von vorne bis hinten zu wenig, um so ein Spiel zu gewinnen. Ich finde, das ist nicht das erste Spiel, wo wir vorne einfach irgendwie auch zu wenig kreieren. Wie gesagt, wir haben über Lukas Schuler geredet und fernab von seiner eigenen Leistung ist das eine richtige Analyse, aber sie ist ja alarmierend. Und es ist alarmierend, wenn Stefan Leite nach dem Spiel sagt, ihm hat die Einstellung bei gewissen Spielern gefehlt. Na, wenn wir an dem Punkt angelangt sind, dann bleibt ja gefühlt gar nichts übrig. Das finde ich schon bemerkenswert.
Das ist ein Fehler, den mache ich trotzdem, obwohl ich ihn weiß. Und zwar in die Kommentarsektion so bei den Instagram-Posts bei Hertha dann auch nach dem Spiel irgendwie reinzuschauen. Und die gesamte Stimmungslage ist halt so dermaßen negativ und auch in gewisser Weise auch zu Recht. Also natürlich immer in gewissen Maßen und ich bin jetzt auch nicht dafür bekannt, jetzt irgendwie die Negativität in Person zu sein, um da irgendjemanden irgendwie, weiß nicht, zu beleidigen oder wirklich mal, keine Ahnung, mal klare Worte zu finden in einer gewissen Art und Weise. Nichtsdestotrotz kommt es natürlich auch bei dem, sagen wir jetzt mal, Durchschnittsfan auch an, die vielleicht nicht jedes Mal ins Stadion gehen, die vielleicht dann auch nicht jedes Spiel verfolgen, aber trotzdem mit Hertha sympathisieren, die, also dass ja jegliche Art von, ich habe Lust jetzt ins Stadion zu gehen oder eine Bindung zu Hertha BSC noch weiter aufzubauen, ist ja futsch. Also nicht nur, dass die eigenen Fans, die wirklich mit dem Verein auch in Liga 4 gehen würden, dass du die natürlich auch in gewisser Weise verschreckst, aber die auch, ja, da kann man nichts machen, wenn man die Liebe zu Hertha hat, dann hat man die und da kann kommen, was wolle. Aber die Leute, die so auf der Kippe sind oder die in Berlin geboren sind und dann sich da einen Verein suchen, da wird halt Hertha BSC immer unattraktiver. Und das ist, glaube ich, so, was für mich auch so ein Punkt ist. Also die Saison, ja, du hast es schon ausführlich besprochen jetzt oder dargestellt, was die Personalie Stefan Leitl angeht und der Spielstil. Und dass es natürlich jetzt die nächsten beiden Spiele deutlich anders laufen muss als jetzt gegen Magdeburg. Das steht ja außer Frage. Aber mich interessiert es gar nicht mehr so doll. Ich bin da, glaube ich, nicht so, also noch eher rational als emotional, dass mich das nicht so sehr triggert oder nicht noch mehr Negativität hervorruft, sondern bei mir ist eher so dieser Gedanke von dem Großen und Ganzen und auch, was du gesagt hast, richtigerweise mit nächster Saison, wenn jetzt die nächsten beiden Spiele kein Momentum aufgebaut wird, wo man dann sagt, geil, ich habe Bock auf nächste Saison, sondern es kommt dann eher so dieses Gefühl von, jetzt steht ein Umbruch an, jetzt hat es mit den Spielern, die mehr Qualität in Anführungszeichen haben, nicht so wirklich geklappt, die letzten 6-7 Spiele. Ja, Halleluja, jetzt machen wir mit dem Trainerteam weiter und das ist jetzt also nicht meine Meinung, sondern so, wenn ich da drauf gucke, dass es im gesamten Hertha-Umfeld, Fan, Dasein, so dieses Gefühl aufkommen wird, ja okay, jetzt gehen wir da in die nächste Saison, was soll da jetzt werden? Dann lass mal die ersten beiden Spiele, nur die ersten beiden Spiele verlieren. Also es muss nicht mal sein, so wie jetzt diese Saison oder davor die Saisonstarts, wo 5, 6, 7 Spiele ins Land gegangen sind, wo man dann gesagt hat, jetzt geht's in die richtige Richtung. Alleine nur das erste Spiel zu verlieren, glaube ich, wäre schon auf jeden Fall ein Punkt für viele zu sagen, sich wieder bestätigt zu fühlen, gar keinen Bock mehr auf die Saison zu haben, eigentlich direkt zu sagen, so ja, hätte man mal Leitl rausgeworfen und die Saison eigentlich schon wieder abzuschreiben. Und ich kann es verstehen, weil es spricht nichts dafür. Ich hätte in der Argumentation nicht die Grundlage dafür, das anders irgendwie darzustellen.
Du beschreibst ja letztendlich die Angst, die Luis Richter hier auch schon letzte Saison geäußert hat, auch in einer der berühmt-berüchtigten WhatsApp-Folgen. Dieses Potenzial, dass Menschen Hertha wieder egal wird, dass du dieses letzte Momentum, was du hattest, es gab ja dann dieses Momentum durch Kai Bernstein und trotz Abstieg und wir finden wieder zueinander und Hertha steht wieder für was und vielleicht macht ja zweite Liga sogar ein bisschen Spaß und dann hast du so erste Personalien wie Rehse, wie Tabakovic und du denkst, vielleicht geht ja jetzt wieder was, das war ja der letzte Aufschlag, sage ich mal, wo du Leute nochmal begeistern konntest, eben auch diese, die am Rand der Sympathie stehen und nicht der harte Kern, der kommt. Das siehst du auch an den Zuschauerzahlen, die Leute. Warum sollten die Leute denn ins Heimspielen gehen? Es ist rückläufig. Warum sollten Menschen Mitglied werden? Es ist rückläufig. Also
ja, das Einzige, was innerhalb der Saison passiert ist, dann mit dem Pokalspiel gegen Kaiserslautern und die Siegesserie, die man aufgebaut hat. Da hat man dann wieder das Gefühl gehabt, geil, jetzt ist mal ein positives Momentum da, abgesehen von der Art und Weise, wie man vielleicht den einen oder anderen Sieg eingefahren hat, aber davon kann auch nicht viel übrig sein. Also wie soll das auch was übrig bleiben, wenn man dann sieht, was dann, keine Ahnung, die harten Zahlen sind nun mal, wir haben aus dem Spiel raus kein Tor gemacht in den letzten 4 Spielen, obwohl wir deutlich mehr hätten machen müssen. So, aber das ist scheißegal, genauso wie ein 1-0-Sieg, der glücklich zustande gekommen ist oder in der Verlängerung, wie man weitergekommen ist gegen Münster, das ist egal, du bist weitergekommen und dann hat man halt auf einmal so Highlight-Spiele wie gegen Kaiserslautern, wo man dann 0,0 mehr an dieses Spiel gegen Münster denkt. Auch zu Recht, weil Fußball ist ein Ergebnissport und daran muss man sich messen lassen. Ja. Nichtsdestotrotz, und das kann man ja auch nicht vorwerfen, sollte man, das hattest du das Beispiel, glaube ich, auch in Verl ja dargelegt in der letzten Folge, dass die tiefer gehenden Zahlen dort gestimmt haben, aber die Ergebnisse nicht.
Genau.
Und das ist aber für den Durchschnittsfan und auch für Leute, die sich nicht mit allen Statistiken befassen und das auch verständlicherweise, weil das deutlich an Zeit frisst, aber da kannst du dem auch nicht vorwerfen und dann kommen mit, ja okay, wir haben aber einen XG-Wert von 2,4 gehabt gegen Kiel. So, das ist dann egal, du hast verloren, du hast wieder ein Heimspiel verloren, du hast mit 14 Tore zu Hause erzielt. Das ist halt in der Phase, wo es vielleicht mal auf und ab geht und wo eher die Stimmung positiv ist, darauf kann man dann verweisen und dann kann man vielleicht jemanden überzeugen mit der Art und Weise, wie man dann das verargumentiert. Aber in so einer Situation, wie es jetzt, die Saison ist gelaufen und dann passiert sowas, dann brauchst du auch nicht mit tiefer gehenden Zahlen kommen, auch wenn die trotzdem nicht irrelevant sind.
Zumal diese Zahlen ja dann meistens auf ein Spiel gerichtet sind. Du könntest mit den Zahlen kommen, wenn das die komplette Saison so wäre und Hertha eigentlich nach den Expected Goals Zweiter sein müsste. Aber das ist ja eben nicht so. Hertha steht zu Recht da, wo man steht. Das ist ja die Wahrheit. Und das sind die tiefer liegenden Zahlen und das macht die Nummer ja noch trister. Ja, es gibt einzelne Spiele wie Kiel, wo es dann mal in die andere Richtung ausstiegt, aber es gab genug Spiele, in denen Hertha glücklich gewonnen hat. Wie gesagt, es gab das Hinspiel gegen Kiel, es gab dieses Braunschweig-Spiel in der Hinrunde, dieses Düsseldorf-Spiel. Das sind Spiele, die musst du nicht gewinnen. Vielleicht darfst du sie so, die nicht mal gewinnen, faktisch gesehen oder statistisch gesehen. Also deswegen, also da darf man sich gar nicht dann so sehr darauf aufhängen. Ich merke nur, dass das den Leuten, es ist eine Mischung, wie gesagt, aus Resignation und ey, lass die Saison einfach vorbei sein und diese Änderungen im Sommer sehen. Das ist dieses Abwarten, so auch dieses, dann wollen wir mal sehen, ob die Worte, die bislang gerichtet wurden, mit größter Transformation im Fußball und wir werden viel verändern und Struktur aber und klarer Spielziel und Dinge werden erkennbar sein und so. Das sind ja Dinge, die man erst dann im Sommer bewerten kann. So. Und da wartet man jetzt sehr ungeduldig drauf, weil die aktuelle Phase keinen Spaß mehr macht. Sonst hätte man ja eine gewisse Ruhe. Aber jetzt will man ja umso mehr, dass diese Dinge endlich passieren und vielleicht zurück zu diesem Spiel nochmal zu kommen. Wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass die Spieler, die haben auch keine emotionalen Kapazitäten mehr und sind irgendwie durch. Und das beste Beispiel ist halt Fabian Rehse. Fabian Rehse hat wirklich kein gutes Spiel abgeliefert. Das liegt zum einen daran, dass er schon wieder Entscheidungen getroffen hat mit Ball, die schwer nachzuvollziehen sind, weil er wieder nur sein Spiel gesehen hat. Also es gibt ja dieses schöne Thomas Tuchel, Sean Parker, nach welchen Ideen spielst du Fußball, hier noch ein Ball und keiner ist für unser Spiel dabei. Und so fühlt es sich manchmal mit Fabian Rehse an, der seinen Highlight-Moment sucht und dann wieder aus der 17. Reihe schießt oder die 17. völlig unglückliche Aktion aneinander reiht, weil er glaubt, er braucht jetzt diesen Moment und er vertraut.
Aber manchmal vielleicht auch verständlicherweise, vielleicht wolltest du es jetzt sagen, aber vielleicht dann auch nicht das Vertrauen in gewisse Spielerkollegen hat oder so.
Ja,
dass er dann,
und selbst wenn das gerechtfertigt wäre, spricht das nicht für einen Zusammenhalt, denn nein, so kann es nicht funktionieren.
Gar nicht.
Und es führt ja eben auch nicht dazu, dass Fabian Rehse alles gelingt, sondern er verkrampft ja dann auch in diesen Momenten und zeitgleich lieferte er gegen den Ball wirklich kein gutes Spiel ab. Also seht euch nochmal dieses Tor an beim 1-0. Ja, wir können auf Karbovnik gucken, wir können aber auch gucken, wo der Angriff startet und dass der Ball da auf der rechten, von der rechten Abwehrseite von Bockhorn müsste es gewesen sein, getrieben wird. Fabian Rehse war eigentlich mal einen Meter dran an Bockhorn, später sind es gefühlt 7, weil er einfach zurücktrabt. Also Bockhorn hat gar keinen Druck, den Ball dann ins Zentrum zu spielen, wo der Ball dann zu Neuenberger kommt. Und dann hat er dieses isolierte 1-gegen-1. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Und dann kann man verstehen, warum Stefan Leitl ihn nach dem Spiel auswechselt und sagt, aus Intensitätsgründen. das traf sicherlich nicht nur auf Fabian Reese zu, aber Fabian Reese ist die Galionsfigur dieses Vereins. Er ist Kapitän. Wir reden vom Kapitän. Und wenn der Kapitän egoistisch mit Ball ist und gegen den Ball hinterher trabt, das ist nicht gut. Und das zündet auch niemand mehr an. Und auch bei Fabian Reese habe ich das Gefühl, der ist endgültig auch mit diesem Auftritt auf der MV, den möchte ich nicht überinterpretieren, das passt nur ins Gesamtbild. Der ist auch durch. Der ist auch durch. Und das baut jetzt natürlich alles in negativer Weise aufeinander auf. Und keiner kann mehr irgendwie den anderen stützen und sagen, ach komm, wir machen es für die Punkteprämie, wir machen es für die Fans. Das reißt da keinen mehr vom Hocker. Und dieses Spiel hat genau das ausgedrückt. Es war nie katastrophal in dem Spiel, aber es war auch wirklich nie gut. Und das gegen eine Mannschaft, die offensichtlich nicht gut an dem Tag aufgestellt war. Also Magdeburg, also Leitl hat es an einem Punkt gesagt, immer wenn wir dran waren, immer wenn wir intensiv waren, haben wir den Ball gewonnen. Genauso war es ja. Also Magdeburg hat wieder typischerweise dieses Spiel von hinten raus probiert. Da hat Hertha so oft den Moment gehabt, zuzuschlagen. Und ja, kein Auftritt, der Spaß gemacht hat, der aber irgendwie auch zu dieser Saison sehr gut passt, der nochmal offengelegt hat, wo die Probleme liegen und der erneut in Frage stellt, in welcher Konstellation das im Sommer tatsächlich überhaupt weitergehen kann und wie viele Hebel tatsächlich in Bewegung gesetzt werden können, dass es am Ende mit demselben Trainer eine völlig andere Erfahrung werden soll in der kommenden Saison. Ich will es ja nicht ausschließen, aber skeptisch, diese Skepsis muss man allen, glaube ich, zugestehen. Ja. Und viel mehr habe ich zu diesem Spiel ehrlich gesagt auch nicht zu sagen, weil individuell kann man da nicht mehr viele Worte verlieren. Wir haben über Lukas Schuler geredet, wir haben über Fabian Reese geredet, wir haben über die Bemühungen, die ich auch gesehen habe, von Brekalo und Cuisance geredet. Ach so, einen Punkt wollte ich noch nennen. Über Diego Demme können wir gleich vielleicht nochmal reden, aber dieser Doppelsechs aus Dessa und Cuisance hat auch wie erwartet nicht funktioniert. Bruno, du nickst, dann kannst du es ja gerne auch ausführen.
Ja, also erstmal hat es mich schon gewundert, dass er die beiden aufstellt. Zusammen als Doppel-6. Er hat irgendwie auf der PK vor dem Spiel wurde er auch darauf angesprochen, logischerweise mit den Sperren für Seguin und Eichhorn, wie sich diese Doppel-6 gestaltet. Und da hat er explizit gesagt, dass er Cuisance nicht als reinen Sechser sieht. Und es klang so durch, wie daneben hätte ich gerne eine defensivere Option. Und das würde irgendwie implizieren, dass er Kevin Sesser als Sechser sieht, was ich irgendwie absurd finde, aber gut. Und ich glaube, wie die meisten habe ich halt auch mit Pascal Clemens gerechnet, weil also ich finde den Umgang mit Pascal Clemens quasi absurd. Also ja. Er wurde aus dem Kader genommen, nachdem er ein paar Spiele gemacht hatte, weil keine Klarheit über seine Zukunft besteht. Fand ich schon irgendwie komisch, aber okay, kann ich irgendwie nachvollziehen. Dann verlängert er seinen Vertrag und seitdem hat er keine Sekunde gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Exakt.
Und ja, er hatte in den Spielen, die er gemacht hat, hatte er so ein paar, also da war unglückliche Aktionen und Pech irgendwie dabei, viel sogar. Ich fand ihn aber insgesamt eigentlich sogar gut.
Und man darf nicht vergessen, er ist halt auch über 3 Monate ausgefallen, genau, mit einer Sprunggelenksverletzung.
Eben, und er braucht halt einfach Spielpraxis auf Zweitliganiveau. Und er hat ja auch schon gezeigt, dass er das kann. Und vor allem ist es jetzt auch egal, wenn da irgendwie jemandem nochmal ein individueller Schnitzer passiert. Ich will einfach irgendwie irgendwas, was mir irgendeine Art von Hoffnung für die nächste Saison gibt. Und wenn ich da Pascal Clemens jetzt sehe und der macht ein gutes Spiel, das würde irgendwas in mir tun. So.
Ich kann das komplett nachvollziehen.
Das Gleiche gilt auch so für Julian Eitschberger zum Beispiel. Ich verstehe nicht, warum der nicht mehr spielt. Also ich fand, gut, es gab diese ganze Wechsel-Hickhack im Winter und danach hat er erst kurz nicht gespielt und dann ja
eine durch Weile die Verletzung sogar, von Seevolk relativ.
Genau,
lange.
Dann ist er reinrotiert und er hat es auch ziemlich gut gemacht, fand ich. Und auch danach hat man ihn eine ganze Weile lang überhaupt nicht mehr gesehen. Und es gibt so, ich verstehe nicht, wie man jetzt noch, also man konnte es lange argumentieren mit, wir müssen gewinnen und wir wollen noch aufsteigen und alles Mögliche, okay. Aber die Argumentationskette greift ja jetzt überhaupt nicht mehr. Und insofern verstehe ich nicht, ich verstehe schon nicht, dass Clemens nicht in der Startelf steht, aber dass er überhaupt nicht eingewechselt wird, finde ich wirklich absurd.
Es ist ja so, ja. Wer gewinnt, hat recht. Und Stefan Leitl hätte alle Argumente der Welt auf seiner Seite und dementsprechend auch die Verantwortlichen, die ihn gerade becken, wenn die Ergebnisse eingefahren werden. Was soll man dann sagen? Aber die Ergebnisse werden nicht eingefahren, der Fußball sieht aus, wie er aussieht und es gibt individuell kaum bis keine Hoffnungsschimmer. Das ist dann einfach gar nicht auf der Habenseite. Und ich sehe es genauso, es kann manchmal etwas blauäugig sein, diesen einen Jugendspieler zu fordern, weil man den ganz toll findet und man ist aber nicht beim Training dabei und so weiter. Aber in der Masse ergibt sich ja ein Bild. Du hast die Namen schon angesprochen, ob es ein Eitschberger ist, ob es ein Clemens ist, ob es ein Mamusalum war, der jetzt verletzt ist. Da kann man sich natürlich gerne hinstellen und sagen, naja, aber jetzt hätte er ja gespielt. Oder ob es auch einen Maurice Krattenbacher ist, der zwar nur geliehen ist, der aber diese Saison auch nicht die Chancen erhalten hat, die er hätte erhalten können. Auch er hatte sicherlich die ein oder anderen Verletzungsprobleme. Also, aber letztendlich war es auch nur diese Oberschenkelverletzung Anfang des Jahres. Und auch der hat nicht, längst nicht die Minuten bekommen, die man ihm zugetraut hätte, nachdem er ja auch in der Saison davor bei Ulm sicherlich Underdog, anderer Fußball, andere Erwartungshaltung, schon bewiesen hat, dass er in der zweiten Liga wirklich gut sein kann. Der hat in der letzten Saison für Absteiger Ulm in 33 Spielen 11 direkte Torbeteiligungen. Jedes dritte Spiel in seiner ersten Zweitligasaison. Und plötzlich soll das nicht mehr gut genug für Hertha sein, wo die Offensivspieler das produzieren, was sie produzieren. Zumal ich noch gar nicht anfangen möchte über andere U19 oder U23 Spieler, die gar nicht stattgefunden haben, obwohl auch das ja eigentlich ein Ziel sein müsste. Das soll ja auch zur neuen Saison korrigiert werden mit diesen festen Startplätzen für Akademiespieler. Aber auch da möchte ich erstmal abwarten von, ja, das ist vielleicht ein Kaderplatz zu, der kriegt tatsächlich auch Minuten. Das ist ja auch nochmal eine andere Zahl. Also, du hast keine guten Ergebnisse, du hast keine gute Spielweise und keine gute Förderung oder sichtbare Förderung von Spielern. Was soll denn den Leuten aktuell auch Spaß und Hoffnung machen? Da gibt's nicht viel. Und ja, ich finde es von der Menschenführung her schwierig, wie mit einem Pascal Clemens beispielsweise umgegangen wird, weil das kein klares Muster erkennen lässt. Und ich mich auch frage, wie sich der Junge fühlen muss, der sich jetzt an diesen Verein gebunden hat und jetzt gefühlt wieder geghostet wird. Ist ja fast wie so eine toxische Beziehung. Also
noch dazu, wie du gesagt hast, also die Doppel-Sechs, jetzt in die, also um zurückzukommen auf dieses Spiel, das ist ja dann genau so gewesen, wie man es erwartet hat. Also es war defensiv irgendwie sehr luftig. Ganz am Anfang, also in der Anfangsphase des Spiels, gefühlt alle 5 Minuten kam irgendwie ein Schuss aus genau dem Sechserraum, die mal gefährlich, mal ungefährlich waren, aber überhaupt keinen Zugriff gehabt defensiv. Und dann denkt man sich so, ja, okay, du hast da Sesser und Cuisance, die können ja beide Fußball spielen, dann müsste ja wenigstens spielerisch irgendwas dabei rumkommen, aber auch das passiert ja nicht. Und deswegen gehen meiner Meinung nach wirklich Leute komplett die Argumente aus, also diese Entscheidung zu rechtfertigen.
Und dann wird sogar noch Diego Demme eingewechselt, ja, und genau, eben nicht Pascal Clemens. Das rundet die ganze Nummer dann natürlich ab, denn nach dem Spiel verkündet Diego Demme so halb sein Karriereende, wenn man so möchte. Und Pascal Clemens, dem die Zukunft gehören soll mit dieser Verlängerung. Ja.
Es ist ja auch dann auch sehr, also es geht ja genau an dem vorbei, was dann Leitl irgendwie sagt. Wenn jetzt beispielsweise ein Diego Demme auf einmal spielen sollte gegen Bielefeld oder so, der dann wirklich gar keinen Wert mehr hat für kommende Saison, wo es feststeht, der bekommt hier jetzt, wenn denn noch Minuten, einfach aus Respekt und irgendwie aus Menschlichkeit, Sympathie, aber also das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Das würde ja,
ich passe auch nicht zu dem, was Stefan Leitl sagt, der immer wieder dazu übergeht, bei Jugendspielern zu sagen, es ist Leistungssport und es gibt keine Geschenke.
Ja, genau. Und so fühlt es sich dann eher an, wenn Diego Demme dann, keine Ahnung, auf einmal eine Halbzeit geschenkt bekommen sollte. Das können wir natürlich jetzt nicht zu 100% sagen, aber es fühlt sich so an, als wäre da auf jeden Fall so ein Abschiedsspiel, auch was Diego Demme ja selber gesagt hat im Interview. Aber es ist sehr, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Vor allem jetzt, wo es so klar ist und der keinen sportlichen Wert mehr hat. Stattdessen könnte man halt, wie ihr schon ausführlich besprochen habt, jetzt mit Clemens irgendwie arbeiten, der dann aber auch, ja, weiß ich nicht. Es wäre mal interessant, wenn man wirklich die Zeit aufbringen könnte, mal so für 2-3 Wochen beim Training dabei zu sein, um da wirklich Input liefern zu können im Podcast. Also wenn jemand mal Zeit hat, an alle, die jetzt hier bei uns sind, dann wäre das, glaube ich, auch was Schönes. Weiß ich nicht, ob man sich das dann antut und seine Freizeit damit dann erfüllt, aber
du, es gibt die Trainingskiebitze, aber auch da haben wir ja schon gesagt, das ist sicherlich zu 90% die Rechnung. Aber zu 10% kann man ja Spielern auch mal was geben, einen Funken geben, ja, um total. Sie dann anzuzünden für alles Weitere. Und auch da muss man ja immer sagen, ein Jugendspieler muss in meinen Augen, wenn du eine Vision hast mit diesem Spieler und mit deiner Identität als Verein, muss der Jugendspieler noch nicht so gut sein wie der etablierte Spieler. So, ja. Da spielt ja ganz viel rein und die Jungs wären ja besser, wenn sie spielen. Und ich glaube, dass einige Einsätze von jungen Spielern zum Ende einer Saison schon bewiesen haben, dass du ja nicht mal unbedingt was verlieren musst, weil die sind in dem Moment so unbeschwert und so befreit und so motiviert.
Gegen Wolfsburg.
Ich wollte das Spiel genau ansprechen. Ja. Das bestand ja aus einem Pascal Clemens, Tjaak Ernst mit seinem ersten Einsatz, Ibo Maser trifft. Weiß nicht, da ist ja selbst noch ein Toni Rölke und so rumgerannt. Und nein, nicht alle werden was. Und nein, das muss nicht immer. Und ich frage mich, ob man sich manchmal fast schon der Gedanke ist, ich setze den jetzt nicht ein, damit nicht die Erwartungshaltung entsteht, dass der Junge danach für immer spielen muss. Als ob man sich da so ein bisschen schützt und den Deckel drauf hält. Mutmaßung und ein offener Gedanke, muss nicht so sein, aber es ist schwer und es passt, wie gesagt, auch nicht ganz zu dem, oder was heißt nicht ganz, es passt nicht zu dem Weg, den sich Hertha auf die blau-weiße Fahne geschrieben hat. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Ausblick, oder? Habt ihr noch Themen? Gut.
Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen?
Weiß ich gar nicht. Wer spielt denn überhaupt?
Ja, es spielen viele Teams, für die es noch um was geht. Und es spielt Hertha BSC, aber hat tatsächlich gegen ein Team, für die es noch um was geht. Denn am Sonntag um 13.30 Uhr steht das letzte Heimspiel der Saison an. Mal sehen, ob es bis dahin auch noch mal ein paar mehr Verkündungen gibt bezüglich Personalien, weil meistens wird das Heimspiel ja genutzt, um Spieler noch zu verabschieden. Das könnte man ja dementsprechend nutzen, um noch ein paar Personalien zu klären. Hat man letztes Jahr mit Prevliak und Buchalakis und Co. ja auch gemacht. War Prevliak noch da? Ja, der war noch da. Naja, letztes Heimspiel, wie gesagt, gegen die Spielvereinigung aus Fürth. Für das Kleeblatt geht es noch um alles, das muss man so klar sagen. Hertha spielt ja auch gegen nur noch Teams, die um alles spielen. Aber hey, man ist da Robin Hood und gibt einfach allen Punkte. Ist ja auch okay. Mit 34 Punkten ist man Tabellenvorletzter, also Fürth. Punktgleich mit Düsseldorf auf 16 und Braunschweig auf 15, zwei Zähler hinter Bielefeld und Magdeburg. Mit einem Sieg geht also viel. Bevor ich jetzt weiter rede, lassen wir Michi Fischer reden von den Nürnberger Nachrichten und vom Podcast Fürther Flachpass. Der hat uns in der Hinrunde eine herrlich negative Sprachnachricht abgeliefert. Am Ende wissen wir aber auch alle, wie das Spiel lief. Also war gar nicht so ein schlechtes Omen. Mal gucken, was er diesmal zu sagen hat.
Die Lage beim Fürther Kleeblatt, sie ist mal wieder schwierig. Sogar noch ein bisschen schwieriger als vor einem Jahr, als die Spielvereinigung ebenso schon abstiegsbedroht bei der Hertha im Berliner Olympiastadion gastierte. Damals sollte dieses 0:1 in einem wenig ansehnlichen Fußballspiel auch das letzte Spiel von Jan Sievert sein, dem schon zweiten Trainer nach der Demission von Alexander Zorniger und Rashida Susi im Oktober 2024. Auch Sievert war es nicht gelungen, einen strauchelnden und sehr zerrissenen Verein und eine noch zerrissenere Mannschaft zu führen. Es kam ein Retterduo. Ein Retterduo aus Thomas Klein und Milorad Pekovic, zwei Aufstiegshelden von 2012, die als Spieler große Erfolge mit diesem Verein gefeiert hatten und denen ein weiterer Erfolg gelang, indem sie diese Mannschaft mit 4 Punkten in Hannover und im Heimspiel gegen den HSV in der zweiten Liga hielten. Es wäre das perfekte Ende der Geschichte gewesen, die beiden hätten ihre Statue behalten, aber es sollte nicht so kommen. Die Verantwortlichen um Sportdirektor Stefan Fürstner entschieden sich dazu, den beiden einen neuen Vertrag zu geben. Einen Vertrag als Cheftrainer für die neue Saison, als Cheftrainer, die damit beauftragt waren, den Umbruch zu moderieren und einen weiteren Neuanfang zu begleiten. Was ihnen jetzt mit einigem Abstand dann doch wieder nicht gelungen ist, wie man in der Hinrunde gesehen hat. Die Spielvereinigung hat sich extrem schwer getan, war die von Sky oft titulierte Schießbude der Liga, hat 0:6 in Elversberg verloren und hat viele weitere Tief- und Negativpunkte erlebt. Aber es sollte dann wieder ein neuer Trainer kommen. Vor einem halben Jahr knapp kam Heiko Vogel, mit ihm zwei weitere Assistenten. Man spielte unentschieden beim 1. FC Nürnberg im Frankenderby und man spielte unentschieden in einem verrückten Spiel gegen die Hertha. Damals sah es dann so aus, okay, Vogel hätte diese Mannschaft ein bisschen stabilisiert. Die Defensive war noch anfällig, aber es sollte auch besser werden. Es sah einiges danach aus, als würde es für die Spielvereinigung aufwärts gehen. Doch die Saison gleicht mal wieder einer sehr wellenförmigen, einem Ritt durch wilde See mit Aufs und Abs. Und leider in den letzten Wochen sind wieder die Abs stärker geworden. Die Spielvereinigung ist jetzt, wenige Tage vor dem nächsten Auswärtsspiel bei der Hertha, Wieder ein Abstiegskandidat, diesmal sogar noch ein sehr viel größerer Abstiegskandidat, denn man ist 2 Spieltage vor Schluss auf Platz 17 notiert in der Zweitligatabelle, zwar punktgleich mit 2 Mannschaften davor, wovon man auch gegen eine noch am 34. Spieltag spielt, nämlich die Fortuna aus Düsseldorf. Aber es sieht sehr, sehr schlecht aus, sehr schwierig. Die Spielvereinigung tut sich in den letzten Wochen sehr, sehr schwer. Es gab schon Spiele wie ein wenig ansehnliches, ja, eigentlich Absteigerduell zwischen Preußen Münster und der Spielvereinigung, in dem man gegen die, ja, mit Abstand schlechteste Mannschaft der Liga mal so gar nichts hinbekommen hat, in dem man die Angst förmlich greifen konnte. Der Trainer Heiko Vogel hat diese um sich greifende Angst, die manchmal auch die Beine lähmt, und wenn der Kopf die Beine lähmt, ist es nie gut, auch immer wieder wegdiskutiert. Jetzt, nach dem 1:1 im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg, hat er sie auch erstmals bestätigt, hat gesagt, seine Mannschaft hätte nicht genug investiert, was erstmal eine vernichtende Aussage ist, aber er meinte, er lasse keine Kritik zu, weil manchmal geht eben nicht mehr, wenn man ausgebremst wird von irgendwelchen anderen Dingen, die nicht sportlicher Natur sind. Und diese 2. Halbzeit gegen den 1. FC Nürnberg in einem Spiel, das man gewinnen hätte müssen und gewinnen hätte können, diese Leistung war viel zu wenig, und dieses 1:1 dann in einem Franken-Derby, bei dem man ja weiß, dass es um sehr viel Prestige auch geht, im Wissen auch darum, dass man zuletzt 2 Derbys verloren hat in der vergangenen Saison mit 0:4 und 0:3. Insgesamt war das einfach alles viel zu wenig, und jetzt fährt man nach Berlin und muss gewinnen. Die Spielfang muss in Berlin gewinnen und muss gegen Düsseldorf gewinnen, um dann noch alles in der eigenen Hand zu haben und mindestens mal in die Relegation zu kommen, egal was Eintracht Braunschweig und die anderen Mannschaften unten noch tun. Nur dieses Gewinnen müssen ist etwas schwierig, denn die Mannschaft hätte in den letzten Wochen öfter mal gewinnen müssen. Sie hätte in Münster gewinnen müssen, sie hätte gegen 1. FC Nürnberg gewinnen müssen, und danach hörte man immer, ja, man habe doch noch alles in der eigenen Hand. Ja, stimmt. Und es sind aber auch Analogien zu einem ehemaligen Trainer da, Jan Sievert. Da sah es auch mal vor einem Jahr gut aus, und es hieß immer, ja, man hätte noch Matchbälle, man habe noch Matchbälle, Matchbälle, Matchbälle. Aber man hat halt keinen Matchball verwandelt, Ewigkeiten lang, bis dann der Trainer flog. Jetzt hat man es in der eigenen Hand, es wird nicht von Matchbällen gesprochen, aber eben davon, dass noch alles drin ist. Nur es wird immer schwieriger. Noel Futkoy, haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, ist der Spieler, auf den man achten muss. Noel Futkoy wird gerade mit 17 Toren, auch damit in der Torschützenliste, auf Platz 1 zusammen mit seinem Magdeburger Kollegen Schukowski. Und ohne Noel Futkoy wäre die Spielfang schon abgestiegen, aber dahinter kommt halt leider herzlich wenig. Felix Klaus war in der Hinrunde noch der prägendste Spieler, war der Topscorer der 2. Liga lange Zeit. Und jetzt hat er 1 Scorerpunkt in der ganzen Rückrunde, 1 Vorlage, kein Tor. Auch im Derby hat er sich wieder sehr schwer getan. Und auch Branimir Gota tut sich in dieser ganzen Saison schon sehr schwer. Und wie jetzt auch bekannt geworden ist in dieser Woche durch einen Bericht der Frankfurter Rundschau, den ich auch bestätigen kann, wie man das in diesem schönen, modernen Transferjournalismus sagt. Ja, Branimir Gota wird die Spielvereinigung im Sommer verlassen. Er wird gehen. Es ist das Ende einer Ära. Es wird der prägende Spieler der vergangenen Jahre, der jüngeren Vereinsgeschichte eigentlich gehen. Der Mann, der diese Mannschaft 2021 mit dem Trainer Stefan Leitl in die Bundesliga geschossen hat, aus der 2. Bundesliga heraus. Und dieser Mann wird gehen. Und man merkt jetzt schon im Derby wieder an, ist natürlich Küchenpsychologie, aber irgendwie war auch er gehemmt in diesem Spiel. Und das Wissen, dass die Vertragsverhandlungen gescheitert sind, ist kein gutes. Und jetzt muss man einfach hoffen, dass diese Mannschaft sich nochmal 2-mal aufrafft, diese Amplitudenmannschaft, wie ich gerne sage, dass sie nochmal 2-mal Ausschläge nach oben hat, den ersten jetzt im Olympiastadion, dass es sich rafft und dass sie es schafft, mindestens nicht zu verlieren, einen Punkt zu holen, sich das Torverhältnis nicht noch weiter kaputt machen zu lassen. Aber das wird schwer genug. Lukas Reich, der junge Außenverteidiger, fällt aus. Yannick Dehm hat einen gebrochenen Zeh, der andere Rechtsverteidiger. Also es könnte sein, dass auch da es personelle Probleme auf den Außenbahnen gibt. Ein ehemaliger Trainer, Alexander Zorniger, hat mal gesagt, kann Schwürfle. Also vielleicht kann Heiko Vogel auch würfeln und kann noch irgendwen finden, den er da hinstellt. Aber es ist alles nicht gut bei der Spielfang, wie ihr mir anhört. Ich könnte noch viele Stunden weiterreden, aber damit will ich euch nicht langweilen. Wenn ihr das in aller Tiefe hören wollt, dann hört die letzten Monate im 4. Flachpass unserem Podcast nach. Ansonsten wünsche ich euch allen viel Spaß noch mit dieser Folge, viel Spaß am Samstag im Stadion und vielleicht etwas mehr Spaß noch den Menschen, die aus Fürth dahin fahren. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ach. Wieder herrlich entsättigt die Nummer. Aber Fishy Goal hier präsentiert mal kurz exklusiv im Bezug zu Branimir Gota, und Herr Tana und Herr Tanerin bangen schon, dass der zu Stefan Leite nach Berlin zurückkehrt. Die alte Truppe, die kommt nochmal zusammen, nachdem Seguin im letzten Sommer kam. Wir hoffen es nicht, also nicht, weil Branimir Gota nicht ein toller Fußballer sein kann, aber der Mann wird auch 34, also das muss nicht sein. Ja. Ich habe zu dem Spiel nicht mehr viel zu sagen. Es ist das letzte Heimspiel. Es gilt nochmal einfach einen schönen Tag zu erleben bei vielleicht wieder ganz netten Temperaturen. und den Fans irgendwie was zu geben. Mehr ist es nicht. Habt ihr große Erwartungen an dieses Spiel?
Also ist es jetzt wieder dieses klassische anderes Gesicht zeigen. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie, und ich, da kann ich auch wieder aufs Maul fallen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte so ein für alle Beteiligten irgendwie so ein Befreiungsschlag aus Hertha-Sicht sein. Also so ein, irgendwie kommt es dann doch zusammen und dann davon natürlich nicht außer Acht lassen, was letzte Woche passiert ist und dass wir immer noch große Probleme haben, aber einfach nur gutes Wetter, endlich irgendwie mal einen Heimsieg wieder einzufahren und vielleicht so einen kleinen Mini-Befreiungsschlag zu kreieren. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, aber das Gefühl habe ich auch schon eigentlich sehr, sehr oft.
Oh, der Befreiungsschlag aus der Lethargie. Man muss ja sagen, es gibt noch ein Ziel. Denn bislang ist auch Peter Görlich in die Falle getappt, Herthas Saison als die beste seit dem Abstieg zu betiteln. Das stimmt aber faktisch nicht. Also je nachdem, wie man es, ist es eine semantische Frage, denn man hat bislang nur gleichgezogen mit der besten Saison, nämlich die erste Saison unter Pal Dardai. Da hat man die Spielzeit mit 48 Punkten beendet und genau dort steht man aktuell auch. Also ist man de facto nicht besser. Und es gilt mit noch mindestens einem Punkt, diese Bilanz aufzubessern oder möglichst noch da vorne die 5 stehen zu haben auf dem Punktekonto. Aber wie gesagt, wir haben jetzt schon gemerkt, das lockt jetzt auch keinen mehr aus hinterm Ofen hervor. Weder die Spieler auf dem Feld noch die Fans auf den Rängen. Es geht darum, irgendwie ein nettes Spielchen zu liefern. Bruno, wirst du da sein? Hast du Bock?
Ja, ich bin tatsächlich endlich mal wieder da. Obwohl endlich, weiß ich nicht. Aber ich habe nicht parallel selber ein Spiel. Das war jetzt irgendwie sehr
hast du versucht, du hast alles versucht,
ja.
Irgendwie das Spiel noch drauf zu legen.
Ja. Ja, nee, also eigentlich stehen die Zeichen ja mal wieder irgendwie gut für Hertha, heißt natürlich nichts, aber also Fürth muss, die werden irgendwie versuchen, dieses Spiel zu gewinnen, genauso wie wir gerade gehört haben. Also sie haben ja keine Wahl. Es ist die schlechteste Defensive der Liga, die spielen quasi nie zu null.
Dieses 0-0 wird anders scheppern.
Oder?
Nein.
Also, aber wirklich, jetzt mal im Ernst, also wenn man da nicht trifft, dann meld halt ab. Also wirklich. Insofern kann ich mir schon vorstellen, so ein bisschen, was Marco gesagt hat, dass man da schon nochmal irgendwie ein positives Erlebnis erschaffen kann. Ob das jetzt groß was an der Stimmung ändert, weiß ich nicht. Aber
nee, es ist eher so ein kleiner so.
Ja,
was heißt Leckerbissen, aber halt so genau, ja. So irgendwie ja. Sommerkick. Heimspiel.
Ja. Ja,
dann geht man
ja,
da so irgendwie mit einem kühlen Bier irgendwie in die, keine Ahnung, aus dem Stadion heraus und kann dann nochmal sagen, ich habe jetzt nochmal ein Heimspiel-Sieg gesehen.
Ja, um sich dann von Bielefeld komplett abschießen zu lassen wahrscheinlich, Woche danach. Ich habe da jetzt nicht viel Erwartungshaltung. Ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass das positiv gestaltet wird, aber ich erwarte da jetzt keine spielerische Glanzleistung und das wäre mir wichtiger als ein Ergebnis.
Immerhin, Paul Seguin und Kenneth Eichhorn werden zurückkehren. Das ist klar. Und Kevin Sessa wird nicht spielen können, denn er ist gelb gesperrt. Das ist schon mal.
Ja, Eichhorn nochmal verabschieden.
Das steht schon mal fest. Fürth, ey, die haben am letzten Spiel einfach das Duell gegen Düsseldorf, ne?
Ist wirklich wie gemalt.
Also, wird nochmal interessant, ey. Also muss man sagen, so was jetzt in der zweiten Liga rund um Platz 2 abgeht und im Abschießkampf, das hat schon nochmal Feuer. Ja. Aber naja, bei Hertha ist es kalt. Wir gehen in die letzte Kategorie. Frage der Woche und dieses Mal kommt sie von Markus 13. Fand ich sehr schön, die Frage. Und er fragt, jeder kennt es, welcher Spieler wart ihr früher auf dem Bolzplatz? Oh ja. Ja, wir alle haben früher irgendwie sowas wie WM gezockt. Ne? Und ich dachte mir, ich stelle euch die Frage mal spontan, damit so die erste Assoziation reinknallt. Normalerweise ist es oft so, dass wir die Fragen vorher halt in die Podcast-Gruppe hauen, aber dieses Mal wollte ich die spontane Reaktion. Aber wenn ihr kurz überlegen wollt, kann ich ja anfangen.
Also ich habe eigentlich so, es gibt ja nicht nur den einen Spieler, den man irgendwie
hat. Nein, man war mehrere, aber sag an.
Also ich hatte auf jeden Fall direkt Ronaldinho im Kopf.
Ja, sticht Ronaldinho, auf jeden Fall.
Dann aber auch Marcelinho und später dann auch Marco Pantelic.
Okay. Ja, schöne Wahl, Bruno.
Bei mir ist auch direkt Marcelinho in den Kopf geschossen. Und dann als zweites Alessandro Del Piero tatsächlich.
Ui. Okay. Schon eher ein bisschen Feinschmecker.
Ja, 2006, die WM war irgendwie so mein prägendstes fußballerische Erinnerung, die ich so habe an die Kindheit. Und ich war oder bin immer noch großer Fan der italienischen Nationalmannschaft.
Mein Beileid.
Ja, ich habe kein Glück. Genau, Alessandro Del Piero war irgendwie sehr, sehr lange mein Lieblingsspieler. So ein bisschen abwechselnd immer mit Fernando Torres, aus irgendeinem Grund.
Bei mir auch.
Ja,
ich war auch immer sympathisch, ja.
Genau, deswegen war es wahrscheinlich oft der.
Ja, also bei mir war es tatsächlich ab und zu auch Fernando Torres, weil ich den bei Liverpool und so, ich habe den so geliebt. Ronaldinho, Marcelinho, klar, also die waren logisch, aber für mich auch, wer ich sehr oft war, weil ich mich auch mit seiner Spielweise ein bisschen identifizieren konnte, Adriano.
Ah.
Oha.
Adriano, die absolute Pro Evolution Soccer 6 Legende. Und der hatte ja so eine linke Klebe, ne? Neben seinen ganzen technischen Fähigkeiten und so weiter. Und mir wurde auch immer ein ganz guter linker Fuß nachgesagt. Und ich fand Adriano so geil. Der hat mich, also wow, von dem habe ich so viele Highlight-Clips geguckt. Und er war ja auch diese Jogger Bonito-Zeit und so. Und das war natürlich in der Generation das Ding so. Also für mich war Adriano auch definitiv einer der Spieler, die ich dann auf dem Feld war. Ganz klar. Was habt ihr eigentlich so auf dem Bolzplatz so? Habt ihr auch so die ganzen Minigames gespielt? So 16er?
Ja, 16er. Ja.
Putten.
Oder dann Putten. Hoch hinein.
Wir haben das, also das da gibt es ja sogar eine Studie drüber, glaube ich, oder so, dass das in unterschiedlichen Regionen Deutschlands ganz unterschiedlich heißt. Voll, Schreibt das mal in die Kommentare, wie das bei euch hieß. Bei uns hieß das irgendwie, warum auch immer, Hochausputten.
Hochausputten?
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, weiß ich auch nicht wie. Das war dann, auf unserem Bolzplatz war es der Name dafür, aber ich habe sehr oft dann Putten halt auch gehört.
Also erstmal müssen wir festlegen, damit die Leute auch wissen, also ich hoffe, wissen das Spiel. Ja.
Aber das ist das Spiel, wo du nur aufs Tor quasi schießen darfst, wenn der Ball vorher in der Luft war. Und dann gibt es noch so ganz viele Sonderregeln mit irgendwie dreimal Holz.
Kopf auf Kopf stinkt.
Und wenn man halt verfehlt, muss man selber ins Tor.
Ja, genau. Oder der Torhüter hält. Nee, dann ging es weiter, ne?
Ja.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Jetzt bin ich. Weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Aber da gab's
so, wenn der Torhüter ihn festhält, dann muss man auch ins Tor.
Ich glaube schon, ja. Genau, reines Abwehren reicht nicht, glaube ich, aber wenn festhält. Da gab es so viele Sonderregeln irgendwann. Ja. Ne? Das war so ein richtiges Studium. Ja, bei 8 Punkten noch das und bei 3 Punkten mit rechts.
Kam der Torwart dann, also kann man nicht dann auch irgendwie raus, wenn man selber mit dem Kopf klärt oder so?
Ja, stimmt.
Oh, ja.
Aber nur wenn der Ball dann auch auf den Boden gekommen ist. Man konnte ihn so aus der Luft retten.
Ja.
Oh, das irgendwann nochmal zocken, weil eigentlich ist es ja auch altherrenfreundlich. Ja. Gar keine Laufarbeit.
Ja, das stimmt.
16er war ja noch ein bisschen anstrengender.
Ja, 16er auch sehr geil.
Oh, so ein YouTube-Format. Hertha
wollte ich auch gerade sagen. Ein bisschen YouTube-Content für die Sommerpause.
Okay, also hoch ausputten.
Ja, warum auch immer.
Bei mir hieß also hoch hinein.
Hoch hinein?
Oh, das habe ich auch noch nie gehört. Aber mir fällt auch gerade kein anderer Name ein. Ich kenne halt nur Putten.
Putten, Fußball. So viele Namen für. Nee, nicht der SDC-Putten. Was ist das denn? Was soll das denn sehr sein? Geil. In den Niederlanden, boah, die stark. Putten. Aber das findet er spontan nicht. Aber genau, schreibt mal in die Kommentare, wie das bei euch hieß, was ihr teilweise für weirde Regeln hattet, weil das war auch unterschiedlich. Du kamst auf neue Bolzplätze, ganz andere Regeln und dann wurde gestritten.
So. Ach, guck mal, ich habe hier jetzt mal hoch hinein bei Google eingegeben und Gemini hat dann hoch hinein oft auch ein auf hoch, Luftkönig oder Hochball genannt. Ist ein beliebtes Straßenfußball-Bolzplatzspiel.
Gut, dann ist Putten vielleicht so ein Berliner Ding.
Wer das Tor verfehlt, muss ins Tor. Technik, ein Sohlenzieher. Der Ball wird mit der Sohle zurückgezogen und über die Fußspitze angehoben. Was? Techniken zum Hoch? Nee, das ist Technik zum Hochnehmen des Fußballs. Das ist mir schon klar. Dankeschön, KI. So eine Scheiße. Aber Wikipedia-Eintrag ist Luftkönig.
Ja, okay.
Spielweise und... Oh, das ist ja da. Da verliere ich das nochmal drin. Und natürlich am Ende Arschbolzen. Ascherputzen.
Nein. Was? Arschbolzen?
Ja, oder Arschputzen, Arschbolzen, da ja, gab es verschiedene Namen für. Das war
die Bestrafung für den, der verloren hat.
Ja, ja, genau.
Und ich habe immer, das Problem bei mir war, ich hatte nur massiv ältere Nachbarjungs, mit denen ich das gezockt habe. Und ich hatte sehr viele Nachteile dadurch.
Mhm.
Also ich war der schlechtere Spieler und ich habe am Ende die deutlich härteren Bälle abbekommen. Oh, das war irgendwie, ich weiß nicht, ich habe einmal so einen gegen den Oberschenkel bekommen. Ich hatte noch irgendwie 3 Tage das Ballmuster auf dem Bein.
Bei uns hieß es Arsch abschrubben.
Was? Arsch abschrubben, das Wort habe ich gesucht. Nicht putzen, das ist was anderes. Ja. Arsch abschrubben, ja, so hieß es.
Nur Arsch schießen einfach.
Boah. Was? Familie? Wird ein Tor erzielt, ja, nachdem Familie, jeder alle, oder eine bestimmte?
Ja.
Ist das krass.
Ohne, dass der Ball auf dem Boden war. Alle mussten berühren und dann irgendwie hast du 2 Punkte verloren oder so.
Ja, aber es gab doch diese Regel, wo du dann irgendwie bei irgendeiner Punktanzahl musstest du weglaufen.
Ja.
Wirklich?
Und wenn der Torhüter dann den Ball in der Hand hatte, dann musstest du stehen bleiben und dann musste er dich treffen.
Ja, wirklich? Und dann durfte er rauskommen.
Das ist die Regel.
Ja, irgendwie sowas. Ja.
Es ist so Wahnsinn. Ach, schön. Ach, da bin ich jetzt nochmal richtig glücklich hier aus der Nummer rausgegangen.
Oh, retten toll. Ist Pflicht, ja.
Retten ist Pflicht. Oh.
Da gab es auch immer Diskussionen.
Wird das heute noch gezockt? Zocken das die jungen Menschen überhaupt noch? Oder weiß ich nicht. Gehen die alle über, weiß ich nicht. Gehen noch alles dieses Bubatz rauchen.
Naja, okay. Gut, damit Freunde. Machen wir den Sack zu.
Ich glaube auch. So, Freunde, es hat großen Spaß gemacht, trotz der aktuellen Lage, des Bogens, den ich am Anfang geschlagen habe, dass die Folgen sich auch ein bisschen zäher anfühlen. Wir kriegen das immer hin, dass das am Ende trotzdem eine schöne Nummer ist. Zur Not reden wir irgendwie über Arschabschrubben, ist doch auch schön. Also, wir haben uns doch alle lieb und hören uns in der nächsten Folge zum Viertspiel, letztes Heimspiel. Sicherlich gibt es dann vielleicht noch ein paar Erkenntnisse mehr, was den Kader und Ähnliches angeht, würde es mir zumindest wünschen. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Hau he.
Hau he.
Hau he.